Binärgewitter, der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source.
Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Binärgewitter Talk, heute mit Felix.
Du hast die Sendungsnummer nicht gesagt.
Das, ja, ist mir aufgefallen.
331.
Sie stand nicht oben im Pad. Das, ja. Ich hätte bis in die URL-Zeile nach oben rücken müssen. Also, so zu Binärgewitter Talk Ausgabe 331. Heute mit Felix.
Hallo, ich bin Felix.
Und meiner einer, ich bin der Markus.
Hallo Markus. Und wer ist sonst noch da?
Hello again. Die Stille.
Niemand.
Ja. Es ist ein Duett heute. Vielleicht wachsen wir doch an. Mal gucken. Ja.
Ingo hat sich offiziell schon gesagt, nee, geht ihm nicht. Aber hier Makefu hat gesagt, ja, komm, lass Freitag machen. Aber es ist Freitag, kein Makefu. Da haben wir gesagt, lass mal loslegen. Vielleicht kommt er noch dazu. Vielleicht halt auch nicht.
Wir haben Hoffnung. Einfach.
Wir haben Hoffnung. Genau. Die Hoffnung stirbt zuletzt, aber sie stirbt. Dann würde ich sagen, fangen wir direkt hier mit Blast from the Past an, oder?
Ja, wir haben eine Menge Vergangenheit, die wir mit uns tragen. Wir haben
voll viele Kommentare bekommen. Und zwar haben wir gerätselt, was das richtige Phrasing ist für was genau? Für was genau war das Phrasing? Naja, Leute haben auf jeden Fall dann Vorschläge gemacht wie Binär Blizzard von den Lizardmans oder Binärgestöber im Winter.
Genau, und, wir haben nach dem passenden Wintertitel gesucht irgendwie.
Ah, genau, sowas. Und unsere Hörer viel kreativer. 10 von 10. Top Vorschläge. leider ein bisschen spät. Hätten wir in der Sendung natürlich gebraucht. Und dann habe ich noch so einen anderen Kommentar, weil ich habe ja so ein bisschen gegen Debian gehatet. Und die Frage war, ob das bei anderen Betriebssystemen, ob die eine sinnvolle Community-Struktur haben und ob bei Debian vielleicht das einfach so ein bisschen halt so ist, weil das halt so diese demokratische Struktur halt einfach ist. Und irgendjemand ist hier nicht im Flight.
Ich bin irritiert, weil mein Handy sehr weit von dem Gerät weg liegt, aber habe gerade realisiert, dass das iPad es nicht tat. Und vermutlich hat das iPad diese Geräusche gemacht. Entschuldigung. Ah ja.
Gut. Oder ist es mein? Vielleicht ist das mein. Ich stell mal meinen. Vielleicht ist es auch mein. Ich mach mal hier einen Flugmodus an, weil mein Handy liegt hier auch irgendwo rum. Gut. Oder ist halt dein iPhone, iPad. Ja. Genau. Was ich noch dazu sagen möchte, Debian. Aus User-Sicht muss ich sagen, Debian ganz okay. Das letzte Mal vielleicht nicht so durchgekommen. Als User finde ich Debian ganz okay, aber darauf Software zu bauen und zu entwickeln macht einfach keinen Spaß. Und ja. Ob das wegen den demokratischen Strukturen ist oder nicht und wie das bei anderen genau aussieht, kann ich auch nicht so zu 100% beantworten. Ich habe das so ein bisschen das Gefühl, bei Debian ist halt auch einfach so ein bisschen ein Legacy-Problem. NixOS und so haben natürlich den Vorteil, dass sie ziemlich neu sind. Und dann kann man natürlich Dinge besser in Anführungszeichen machen, weil man halt einfach lernen kann von, ja, was funktioniert nicht. Und halt auch nicht irgendwie Legacy von, ja, wie lange gibt's Debian?
Lange. Debian. Und
wollen wir raten, wollen wir nachschauen? Seit 93.
Und 91 ist der erste Linux-Kernel gekommen, ne? Das war.
Ja. Das natürlich. da hast du so ein paar Jahre Legacy. Und wenn wir jetzt mal im Vergleich dazu NixOS anschauen, ich würde es mal sagen, NixOS so 10 Jahre vielleicht.
Mhm.
Hm, auch schon 20.
Echt?
Ja. Sagt hier zumindest das Internet. Initial Release 2003. Aber fairerweise muss man sagen, ja, da war es vermutlich noch nicht so, halt noch nicht so groß. Und wenn du halt irgendwie nur so ein paar Leute bist, kannst du halt auch krasse Veränderungen machen. Ja. Genau, es war, ja, also 2003 war es irgendwie das Research Project. Und dann, ja, wenn dann halt irgendwie 2-3 Leute daran arbeiten, dann, naja. Ist vielleicht nicht so vergleichbar mit deinem Debian, wo dann halt irgendwie, ja, was dann schon ziemlich groß war. Tja.
Tja, ja. Tja, ja.
Gut, so viel zum Blast. Also du hast noch
was
beizutragen.
Nein.
Dann, würde ich sagen.
Auf zum Tod. Wer von uns sagt ein Titel?
Nein,
du
nicht. Ja. Ich glaube, wir, ja, ich sag Toter der Woche. Und dann schauen wir mal, was die AI daraus macht.
Vorbildlich.
Da haben wir Dinge, die nicht von uns sind. Und angeblich soll die nächste Intel CPU-Generation kein Hyper-Threading mehr, nicht mehr mit Hyper-Threading kommen. Und wollen wir raten, warum?
Security?
Das wäre jetzt auch so mein Guess gewesen. Und vielleicht auch einfach, weil du mittlerweile genug echte Cores auf eine CPU packen kannst. Aber vielleicht auch nicht.
Gut, gut. Naja, aber dann können wir darüber reden, was außerhalb unserer Sphären passiert ist. Das ist auch sehr traurig. Und zwar der sich über die Pläne hinaus bewährte Helikopter auf dem Mars, der kann leider jetzt nicht mehr fliegen. RIP Ingenuity.
Warum?
Und zwar haben sie ihn wohl vorgestern nochmal fliegen lassen. Oh, eine neue Stimme.
Genau. Das ist Makefu.
Hi.
As promised.
Der Chat sagt, du bist immer noch ein Tick zu laut.
Ja, okay, mach ich mir noch ein bisschen leise. Ist in Ordnung, ist schon okay.
Jetzt ist, glaube ich, okay.
Jetzt
ich glaube auch.
Ja, dann. Genau. Kannst du noch irgendwas, war das Intel-Chips ohne Hyper-Threading, war das von dir? Wir haben geraten, weil Security irgendwas, dass sie kein Hyper-Threading mehr haben.
Ach so, ja. Ich weiß nicht, ob es von mir war, aber
Hyper-Threading
auch voll gefährlich und alles. Das kann ja immer alles passieren, ja.
Genau.
So, ich muss erstmal kurz ankommen. Macht mal weiter.
Erzähle ich mal weiter hier von unserem Mars-Helikopter, der nicht mehr fliegen kann. Und zwar haben sie ihn noch mal steigen lassen. Und dann ist er wohl auch 12 Meter hochgekommen und fing dann aber wieder an zu sinken. Und 1 Meter über dem Boden riss die Verbindung ab und war dann auch erstmal weg. Und als sie die Verbindung dann wiederbekommen haben, haben sie festgestellt, okay, er steht zwar aufrecht, aber die Rotoren sind irgendwie beschädigt. Da ist irgendwas schiefgegangen. Und jetzt fehlen wohl an mindestens einem Rotor, fehlt ein Viertel des Rotorblatts. Und das macht das Ding leider fluguntauglich.
Das klingt gar nicht so praktisch, ja.
Nee, sie haben schon gesagt, sie wollen jetzt so viele Daten noch von den Sensoren auswerten, die ganze Zeit, wie das Ding liefert und was geht. Und sie sind sehr stolz darauf, wie viel das Ding fliegen konnte und wie viel Daten sie sammeln konnten und dass sie viel mehr machen konnten, als sie sich erträumt hatten. Aber wie sagt man so blöd, alles hat ein Ende. Auch der Auftritt von diesem Roboter.
Ja, ja, aber ich meine, es ist crazy, dass der so viel geflogen ist und dass der nicht irgendwie gecrashed ist oder
Naja, gecrashed ist er.
Jetzt letztendlich ist er gecrashed, genau.
Ist er wirklich gecrashed oder ist er?
Naja,
einfach,
wenn Blätter von Rotor fehlen, ist wahrscheinlich, dass er seitlich aufgesetzt ist und dann da seine Blätter den Boden gestriffen haben.
Ja.
Wenn er noch aufrecht steht.
Naja, der ist so gebaut, dass er sich immer gerade wieder hinstellt. Das ist quasi der Trick. Dass er
sich aufrichtet.
Ja, also wenn du den mal gesehen hast, der hat genau so eine Pyramidenform, dass der genau sich dann immer wieder gerade hinstellt.
Ja.
Ja. Ja. Bisschen schade, aber naja, ist lang geflogen für Mars.
Ja, auf jeden Fall.
Voll gut. Also, schade, dass es jetzt, aber voll gut, dass sie den da gelandet haben und dass er da rumfliegen konnte. Und also, ist crazy. Und jetzt gibt es einen neuen. Machen sie das nochmal? Oder?
Ich glaube, jetzt sind sie
ja berechtigt. Die sagen einfach, da ist irgendwas, sagen einfach bei Amazon Bescheid, dass da was kaputt gegangen ist und sie kriegen gerne neuen
geschickt. Bestellen einfach einen neuen.
Ich glaube, sie werten jetzt erstmal diese Mission aus. Das könnte passieren, dass sie da mittlerweile beschäftigt sind.
Ja. Crazy.
Sehr schön. Oh, die Toten werden mehr. Naja, dann,
sorry,
ich kann mal anfangen, hier was zu dem nächsten zu sagen und dann, ich glaube, du hast es reingeschrieben, Felix, dann kannst du ja erweitern. Und zwar schiebt Netflix dem einen Riegel vor, dass man Passwörter teilt und Accounts gemeinschaftlich nutzt. Das ist ja jetzt schon eine ganze Weile so, dass sie das immer wieder sagen. Und der neueste Winkelzug ist jetzt, dass sie Bezahler die mit ausländischen Accounts gucken, rausschmeißen hierzulande oder zumindest bei mir in der Gegend. Habe ich schon sehr oft gehört, dass Leute mit in der Türkei gelösten Netflix-Accounts gucken, die deutlich günstiger sind als das, was Netflix hier kostet.
Ja, Faktor 10 ungefähr, oder? Also es ist schon wirklich viel.
Das will Netflix jetzt aggressiver angehen, dass das nicht mehr geht.
Tja, sagt, da müssen die Leute wohl doch wieder ihren Piratenhut finden.
Ja, das ist wirklich, wirklich traurig.
Ich habe heute irgendwann die Tage in einem anderen Zusammenhang gelesen, dass die alle Streaming-Dienste gerade so am Heulen sind, weil die Leute anscheinend gerade merken, dass 5 Streaming-Dienst-Abos braucht man dann doch nicht. Und die große Kündigungswelle angeblich eingesetzt hat.
Mhm. Aber und da reden die jetzt noch nicht drüber. Sie wollen jetzt mal sagen, wie erfolgreich ihre Preiserhöhungen und alles waren, oder?
Ja, ja. Ich muss sagen, wir haben ja vor einer Weile, habe ich darüber gejammert, dass Adobe hier mir nicht genügend Platz für meine Bilder lässt und irgendwer hatte dann den guten Rat, kündige doch Netflix und kauf dir von dem Geld mehr Speicherplatz bei Adobe. Ich habe jetzt mal Netflix gekündigt. Mal gucken, ob ich es Adobe in Rachen schmeiße, aber den ersten Schritt habe ich auch getan.
Das ist halt auch nicht gut. Also es ist halt auch einfach ein Dickmove von Adobe, dass du da nur noch dieses Abo Scheiß bekommst. Das sei auch einfach.
Ich finde es mittlerweile frech. Also als ich das Abo abgeschlossen habe, wir driften ab, aber das macht nichts. Ne?
Das muss man nicht dazu sagen, das ist quasi der Status Quo.
Als ich das Abo abgeschlossen habe, war das ja okay, dass da 20 Gigabyte dabei sind. Aber ich finde jetzt frech, für die 12 Euro, die ich da bezahle, da nur 20 Gigabyte beizulegen. Also da könnte man auch mal ein bisschen Anpassung dem andienen, dem Ganzen.
Du meinst Inflation, Festplatteninflation.
Ja, definitiv Festplatteninflation. Also das ist so 20 Gigabyte, hat man ja heute nicht mehr als USB-Stick.
Ich weiß gar nicht, wie viel, 20 Terabyte kriegst du jetzt schon für das, was du im Jahr bezahlst, oder?
Ja, genau, ja.
Ja, das stimmt schon. Also Cloud-Speicher ist immer noch absurd teuer. Ja. Das ist nicht, es passt nicht zu den Festplattenpreisen gerade. Das stimmt wohl. Also wird auch nirgendwo günstiger. Also ist einfach immer teuer. Und das finde ich nicht nett.
Mhm. Die zocken einen ab. Aber das ist ja der Fluch der Cloud.
Das stimmt, die können es machen.
Es kommt ja auch immer diese Diskussion, ja, ist denn Cloud günstiger? Und die Antwort ist eigentlich immer, darum geht es ja gar nicht. Es geht um die Vorteile und den Mehrwert und die reibungsloseren Prozesse. Und darüber, dass es aber wirklich teurer wird, das erwähnt man nicht gerne.
Mhm. Ja, dass eigentlich alles billiger wird, weil also CPU und Festplatten und alles wird ja billiger, aber nicht in der Cloud.
Mhm.
Das stimmt wohl. Das ist auch ein, ja, so ein bisschen der Move. Jetzt sind quasi alle Großen in der Cloud, haben sich da quasi eingekauft und jetzt kann man es einfach so lassen. Und es wird quasi, es muss dann nicht mehr teurer machen. Es kann einfach der gleiche alte Scheiß bleiben, ist alles abgeschrieben. Bam.
Ja.
It prints money.
So. Ja. Genau. So, tja. Strategie von Disney ist vergleichbar, steht hier unten auf dem Artikel.
Das, ich denke, heißt, alle werden das machen, sobald quasi das bei einem funktioniert hat.
Ja, Gegenmove ist ja, dass man jetzt immer öfter Artikel sieht, wo erklärt wird, wie man auf einem Apple TV VPN installiert, damit man das Apple TV ins Ausland tragen kann. Nicht die ausländischen Accounts hierhin, sondern mit seinem View-Device international wandern.
Vielleicht gibt es da auch quasi Hinweise, wie man ins Ausland auswandert, um dort zu leben. Das ist billiger. Ja, ich meine, wenn man nur Homeoffice hat, kann man sich das alles überlegen. Muss halt gucken, ja, was mit deinem Arbeitgeber funktioniert.
Absolut, ja. Und Steuern und, ja, ja, also,
genau.
Das ist alles so ein bisschen.
Da gibt's bestimmt auch welche YouTuber, die darüber reden.
Ja, ja, ich meine, das gibt's schon, aber so einfach, wie sich das dann Leute irgendwie immer vorstellen,
nee, ist
halt
das irgendwie ist nicht, auch das nicht. Das, halt, das ist nicht.
Leute denken so, ja, ich kann ja Homeoffice machen, von wo ich will. Und das theoretisch ja.
Praktisch nein.
Praktisch hat da der deutsche Staat oder.
Ja, auf jeden Fall, ja.
Der hat dann da schon ganz viele, viele Dinge, die du dann beachten solltest, wenn du das irgendwie nicht, ja.
Ja, und ja,
nicht so halb illegal machen möchtest.
Ja, auf jeden Fall, also. Zumal, wenn dein Arbeitgeber auch quasi nicht will, dass er halb illegal unterwegs ist. Weil der hat ja quasi auch seine Anteile dazu. Eine
Verpflichtung.
Genau, ja. Seine Verpflichtung.
Das, und die meisten Arbeitgeber finden das auch gar nicht mal so gut.
Ja, weil die müssen ja auch dafür gerade stehen, wo die Daten sind, wo die hinwandern. Und dann hast du in einigen Branchen oder auch immer, wenn es darum geht, dass du mit geheimen Betriebsdaten arbeitest, also alles, was geschäftssensibel ist, dann wollen die nicht, dass du irgendwo auf Malta sitzt, wo nicht ganz klar ist, wie da so der Rechtsraum ist. Und also, das ist schwieriges Terrain.
Mhm. Und dann sind wir wieder bei gutes altes Torrenting. Ist natürlich auch. Ist auch nicht ganz legal. Doch, ist legal. Linux, könnt so viel Linux-Distribution torrenten,
ja,
wie ihr. Das kommt, stimmt.
Das ist so.
Macht das.
Und wenn da dann aus Versehen mal ein Film dabei ist, naja.
Ich meine, das weiß man ja vorher nicht, was man da, dann was in diesem Torrent drin ist.
Genau, dann muss man den halt schauen, kann man nichts machen.
So wie so ein Osterei. Halt, ja. Lädst es runter, guckst, was drin ist und so, oh, Überraschung, das war eine Linux-Distribution.
Ich wollte eigentlich eine Linux-Distribution runterladen. Das war
Justin Bieber Linux.
Ja,
just ohne Linux.
Genau.
Tja, oder Bibian, wie hier die Eingeweihten.
Wären die Alternative zu so einem Torrenting denn nicht auch so ein Cache von Google?
Ja, wäre es, wenn die ganzen Cache-Links nicht alle verschwunden wären jetzt.
Warum?
What? Ja, also ich weiß nicht, ob ihr das quasi noch im Kopf habt, aber bei Google konnte man sagen, bitte jetzt das aus dem Cache anzeigen, also das, was Google gecached hat,
ja.
Gibt es nicht mehr. Die Cache-Links gibt es auf jeden Fall nicht mehr.
Ah, Mist.
Tja, aber anscheinend, laut diesem Zusammenschrieb, geht das wohl trotzdem noch. Also du kannst quasi immer noch den Cache davon sehen. Aber wenn das jetzt quasi hier das erste Mal schon weg ist, wird es wahrscheinlich auch bald für immer weg sein. Und da gibt es quasi nur noch archive.org, um sich Sachen so anzuschauen. Oder hinter eine Paywall.
Nee, Moment, gibt's da nicht, ist das nicht Gewohnheitsrecht und können wir das jetzt nicht einklagen, dass es da bleibt?
Ja, ich denke schon. Ja. Also du kannst jetzt quasi einfach Google vor die Tür kacken. Und dann wissen die schon, was zu tun ist, ja.
Also das ist aber das ist voll doof, weil ich benutze diesen Cache-Link. Also ich weiß, dass es diesen Cache-Link gibt und ich benutze den voll oft.
Tja.
Weil es gibt dieses, wie heißt das, Google Groups oder so, diese Mailing-Archives. Und aus irgendeinem Grund bei mir auf Arbeit gehen die nicht. Also weil der Google-Account irgendwie eingeschränkt ist oder so. Mhm. Weil der Google-Account-Admin gesagt hat, ja, aber dieses Archive, dieses Mailing-Listen-Zeug, das darfst du nicht benutzen. Mhm. Aber wenn ich da auf diesen Cache-Link drücke, dann geht das. Ging das.
Tja, noch, also ja genau, also den Cache-Link kannst du jetzt nicht mehr drücken, aber du kannst quasi Cache-Doppelpunkt sagen.
Ja, aber das ist ja, also, finde ich gar nicht, ja, wo können wir hier, ich möchte mich beschweren. Ich brauche das.
Du kannst ja bestimmt eine Crowdfunding-Kampagne jetzt so starten und Sponsoring erstmal einsammeln für den Rechtsstreit.
Ja, genau. Was war das? War das jetzt schon ein Übergang oder was?
Nein, kein, das war diesmal kein.
Glück gehabt. Ich habe gerade nicht aufgepasst.
Warte, nee, das,
nee, das ist ein bisschen schwierig.
Jetzt,
du könntest, nee.
Komm, ja, und da muss man, dann ist mit so einer Kampagne ist auch einfacher, wenn man beim Anwalt nicht die ganze Zeit auf die Uhr gucken muss.
Stimmt, weil du weißt ja, wenn man mal in so einem Gespräch bei so einem Anwalt ist, das kann man länger brauchen.
Richtig.
Und wenn du dann so eine Smartwatch hast, die könnte dir natürlich dann auch sagen, was du für tolle Sachen gerade im Internet verpasst.
Außer. Richtig. Und in Zukunft, genau.
Ja. Außer du hast eine Fossil-Smartwatch, die sind jetzt leider strategisch von Fossil zurückgezogen worden. Das heißt, keine Smartwatches mehr von Fossil. Hattet ihr eine? Hattet ihr die überhaupt mal gesehen?
Ich habe sie mal gesehen.
Ja. Ich glaube, die sahen ganz okay aus. Sahen aus wie normale Uhren. Das war, glaube ich, deren Trick.
Ja.
Oder so. Ja, die ziehen sich jetzt strategisch aus diesem Geschäft zurück. Machen nur noch normale Uhren.
Tja.
Kann ich verstehen so ein bisschen, weil ich glaube, wenn du kein Ökosystem hast, dann ergibt es überhaupt gar keinen Sinn, so eine Smartwatch zu bauen.
Du weißt nicht genau.
Ich habe allerdings schon ein bisschen die Sorge, dass klassische Uhren ja sind ein Mode-Accessoire, oder? Da, und von Mode habe ich wenig Ahnung. Also ich muss den Mund halten.
Ja, ich glaube,
nee, klassische Uhren gehen nicht weg. Ja.
Klassische Uhren gehen nicht weg. Das ist genau, wie du sagst. Das ist wie so eine Heizkette. Würdest du sagen, ja, es gibt keine Ketten mehr. Keine Heizketten mehr. Das wird nicht passieren. Oder?
Das erfüllt halt kein, also, ja, der praktische, also, ja, schon auch so ein kleiner Aspekt und es wird sicher auch immer Leute geben, die einfach irgendwie so ein Ding brauchen, was ihnen die Zeit sagt, aber ja, ich glaube, der Haupt-Selling-Point schon lange für Uhren ist halt, ja, weil es halt
ja, dann weiß man gleich, Outfit, dass du so ein gehört, krasser Typ bist, der ein Lamborghini fährt oder so.
Der so verrückt ist, anstatt sich ein Auto zu kaufen, dass sich das Geld ans Handgelenk zu legen oder sowas.
Genau so.
Ja, der Trick ist ja, beides zu machen.
Ja, ja, nee, genau. Die Idee ist quasi, dass die Leute sehen, dass du auch das Geld hast, um so ein krasses Auto zu haben.
Ja.
Oder ein viel krasseres
Auto. Das ist das krasse Auto und die Uhr.
Ja, und die Uhr ist quasi nur so ein Pointer dazu, was du für ein cooler Typ du bist. Kann man solche krassen Uhren eigentlich ausleihen? Bestimmt, oder?
Bestimmt. Ja, es gibt bestimmt einen Leihmarkt dafür.
Ja, also wie so ein Leih-Lamborghini hast du dann so eine Leih-Uhr.
Die das ist so, stell dir vor, du bist so Rapper und du machst so dein Video für deinen neuen Song und dann hast du irgendwie die krassen Autos gelesen und
mal gucken, wie teuer sowas ist. Eine originale.
Kommst du bestimmt auch nix. Uhren.
Gucken, wie teuer sowas
ist. Wäre ich ultra überrascht, wenn das
nicht. Nee, gibt's. Okay, ja. Und zwar fürs Wochenende kannst du die für 189 Euro ausleihen.
Ja.
Desinfiziert und gereinigt. Und Handpass und Handgelenk.
Was kostet die Versicherung?
Versand national. Weiß nicht genau. Ich habe jetzt die.
Also, wenn du so eine 15.000 Euro dir leihst, die wird doch wohl hoffentlich niemand sich ohne Versicherung anlegen und damit rausgehen.
Das ist bestimmt dabei, ja.
Ich bin mir nicht ganz sicher, wie das funktioniert. Das steht hier Mietvorgang, steht bestimmt was dabei. Bla, bla, bla.
So, Versicherungszeug ist gar nicht so teuer.
Weil kommt drauf an. Ich würde da ganz arg widersprechen und sagen, kommt drauf an.
Ja, aber.
Kriegst auf jeden Fall einen Schufa-Eintrag. Oder nee, eine Schufa-Nachfrage bei dieser
einen hier. Bekommst einen Eintrag als, ja.
Für einen Typ, der kein Geld hat.
Trotz
muss.
möchte gern, muss sich Uhren leisten.
Ja. Weil er keine eigene kaufen kann.
Ja, kann er sich nicht kaufen, muss ich sie leihen. Nee, was wollte ich sagen? Ah, hier, ich habe mal für Kameras und so geschaut. Wenn du halt so Tagesversicherungszeug machst, das ist normalerweise gar nicht so teuer. Und das dann halt auch irgendwie gegen Diebstahl und Beschädigung und keine Ahnung was.
Ja, Also muss man sich angucken, aber gibt's, also wenn ihr jetzt das
ja. Wenn eine ihr tolle, auch kein Geld habt.
Genau, also nicht so viel Geld habt, es zu kaufen, aber Geld habt, es auszuleihen, um damit hier am Wochenende mal cool anzugeben. Gibt's einige.
Ja. Pro Tipp, man kann mit dem Geld bessere Dinge anfangen.
Zum Beispiel.
Also 100, was hast du gesagt, 190 Euro?
Mhm. Ich würde sie nehmen.
Damit kann man schon ein Wochenende ganz gut mit Party füllen.
Oder 109 oder 190 Einkaufswagen ausleihen.
Das ist auch viel mehr Spaß.
Und du kriegst ganz das Geld ehrlich wieder. Schön. Ja?
Ja.
Mhm. Schön, schön, schön. Ja, also du kannst, es gibt viele, viele Anbieter für, also ich habe nicht gewusst, dass der Markt so groß ist, aber es gibt viele Möglichkeiten, diese Uhr auszuleihen.
Ja. Ja, ich glaube, das halt, also fairerweise muss man auch sagen, so, wenn du das halt so als Modeaccessoire zu deinem Outfit und dann hast du halt den Event und dann, anstelle, dass du dir halt eine ultra teure Uhr immer kaufst, leihst du dir halt einfach eine aus für diesen Event und dann für den nächsten Event brauchst du halt eine andere Uhr und da leistet dir halt einfach eine andere Uhr aus.
Ja, ist schon cool. Dann denken alle, dass du voll der krasse Supermacker bist, weil du so viele Uhren hast.
Ja.
Dabei hast du nur ausgeliehen.
Genau. Oder ihr benutzt NTP.
NTP, hey, das, also ich meine von Uhren zu NTP, Übergang zu NTP, das hätte möglich sein können, ja. Das ist unglaublich, ey.
Hätte möglich sein können, aber nein.
Ja, nee, dann nicht.
Dafür werde ich leider nicht bezahlt.
Du wirst nicht bezahlt.
Ich werde gar nicht bezahlt. Ja, gibt es kein NTP mehr?
Es gibt keinen NTP Timelord mehr. Der NTP Timelord, nämlich heißt er.
Ah, Mr. NTP.
Mr. NTP, und zwar Davis Mills, der Erfinder von NTP, ist am 17. Januar verstorben mit 85 Jahren.
Oh no.
Tja. Wir müssen auch noch traurige Sachen haben. Wir können nicht nur witzige Sachen haben immer. Das ist hier auch eine ernste Sendung, wo wir aufpassen müssen, was wir sagen.
Korrekt. Aber wir finden gut, dass er Zeit erfunden hat.
Ja, er hat die Zeit erfunden.
Er hat die Zeit erfunden. Vor ihm gab es keine Zeit und dann hat er Zeit erfunden und dann, bam, Zeit.
1970 wurde die Zeit erfunden, am 1.1., oder? Ich glaube, vorher gab es keine Zeit.
Vorher gab es keine Zeit. Das hat er erfunden. Finde ich gut.
Nee, er hat erfunden, dass alle wissen, wann 1970 ist.
Ja, im Netzwerk.
Mhm. Genau, das war das. Ja, also ich habe tatsächlich, na klar, es gibt quasi Erfinder von all diesen coolen Technologien, die jetzt als wir gegeben hernehmen. Und dass die jetzt auch langsam alt werden, das hatten wir schon ein paar Mal. Und das kommt halt immer wieder. Das stimmt wohl.
Gut, Dinge, die auch immer wieder kommen. Mhm. Und Toter der Woche.
Schön. Erzähl doch mal, schön. Was ist der erste?
LXD.
Gibt es noch? Das ja. War jetzt die Antwort des Jahres, na klar.
Ja,
das war jetzt dumm
aber.
Von mir.
Das war tatsächlich gar nicht mal
so klug.
Ja. Ich würde es nicht dumm sagen, aber schlau war es nicht.
Ja.
Ich hatte es ja auch schon mal irgendwie, die haben das ja gerelicensed.
Mhm.
Die sind hingegangen, haben gesagt, alles, was von Canonical ist, also schwierig hier. Alles, was von Canonical ist und alles, was neu in LXD contributed wird, ist dann irgendwie unter der AGPL V3. Aber irgendwie nicht alles, was vorher von externen Leuten contributed wird und war.
Mhm, ja.
Sie in die interessante Position bringt, dass sie so ein Repo haben mit Mixed Source Code und sie nicht so klar ausweisen, was wie lizenziert ist. Also wenn da jemand sich dafür interessiert, viel Spaß. Und ja, schwierig.
Mhm.
War so ein bisschen komischer Move und dann gab es ja immer dieses images.linuxcontainers.org, wo du mit LXD dann so Container dir runterladen konntest und sagen konntest, ja, ich hätte gern hier so ein Debian-Container oder Ubuntu-Container oder ja, irgend so ein anderes OS. Ich glaube, es gab auch, ja, es gab für ziemlich viel Zeug. Mhm. Gab's da Images für Alpine Linux und Mint und OpenSUSE und OpenWRT und Oracle und Rocky Linux und Void Linux und was weiß ich. Und es war ziemlich, also ist ziemlich cool. Und jetzt der Maintainer, der diese, der da Distro-Bilder betreut hat, der ist jetzt wohl irgendwie auch nicht mehr so bei Canonical. Und Graber, der LXD mal gemacht hat, der einen anderen Teil von diesem, ja, betreut hat, ist halt auch nicht mehr bei Canonical und so. Und Canonical hat jetzt irgendwie LXD unter AGPL lizenziert und so. Und da haben sie gefunden, ja, das finde ich eigentlich doof. Und sie können das ja jetzt irgendwie nicht mehr ja, anschauen. Und sie haben ja auch dieses neue Projekt Incus gegründet, was dieser LXD-Nachfolger ist, der wieder mehr Open Source ist. Und ja, jetzt haben sie das diesen Image Server abgestellt für LXD-User. Mhm. Mehr oder weniger, es gibt irgendwie noch so, wenn du auf gewissen LTS Version bist, hast du wohl noch bis ungefähr Juni oder so Access. Aber das ja, funktioniert auch nur so mehr oder weniger, glaube ich. Das heißt, vielleicht hast du auch jetzt schon keinen Access mehr. Und ja, untot, weil ja, man muss jetzt wohl zu Incus wechseln, weil sonst ist dann irgendwie ziemlich schnell vorbei.
Okay, Incus ist quasi das neue LXD.
Genau, Incus ist das neue LXD, aber das heißt halt, man muss irgendwie sein ganzes Tooling und seinen ganzen Scheiß umbauen, weil, naja, und das ist schon uncool.
Aber bei Debian gibt es Incus zu installieren, bei Arch Linux kannst du Pacman-S machen, Fedora kannst du auch.
Ja. Debian ist aber auch noch nicht, und es gibt noch keine Incus LTS-Version,
glaube ich. Will be feature in the upcoming Debian. Das ist natürlich Panne.
Ja, ja, das ist halt alles so ein bisschen, weil Incus gibt es gar noch nicht so lange.
Mm.
Und es ist alles so ein bisschen ultra kurzfristig und schon ein rechter Dickmove.
Ja, in NixOS kannst du Virtualization Incus Enable True machen.
Ja, ja, das ist auf NixOS und ich meine auf allen, ich meine auf
deinem auf halbwegs schnellen oder frischen System, ja,
es geht das schon. Kein Problem, aber auf dem Debian, sie warten dann halt noch, dass es irgendwann auch in Backports ist oder so. Es gibt halt inoffizielle Pakete, Ubuntu, die du dir runterladen kannst von Leuten, die das bauen, aber
ja. Ubuntu 24.04 gibt es auch erst, also quasi, das ist auch noch nicht da.
Ja, genau. Und es gibt halt aber auch noch keine Incus LTS. Sie aimen da für März, glaube ich.
Spannend.
Das ist alles ultra knapp und
das ist sehr spannend.
Ja. Kein Fan. Ich bin kein Fan.
Kein Fan. Das heißt, du hättest lieber LXD weitergehabt.
Der war nicht durchdacht. Ja.
Von mir aus, wenn es irgendwie, aber so ein bisschen mehr Zeit und so ein bisschen ein bisschen längerer Zeithorizont, das umzustellen, wäre schon nett gewesen.
Ja.
Dann hätte man das wie so planen können. Und jetzt ist es mehr oder weniger so einfach so, by the way, wir haben jetzt geforkt und eigentlich müsst ihr das ab nächsten Monat benutzen.
Seid komplett gebumst eigentlich.
Genau, und wenn ihr das nicht wollt,
fair chance.
Genau, könnt ihr ja zu Canonical und complain oder so.
Also, ja, keine Ahnung, kann man diese Images vorher noch runterladen und dabei sich mirroren oder so ein Quatsch? Geht das noch?
Ja.
Muss wahrscheinlich machen.
Also kannst du das Simple Stream Format, was da benutzt wird, ist auch, wie es der Name sagt, alles andere ist einfach. Nee, es ist nicht super kompliziert, es ist irgendwie.
Aber muss halt machen wieder.
Genau, aber muss halt machen und ist Aufwand und kommt halt so mit interessanten Problemen, weil zum Beispiel wie LXD halt so funktioniert, du hast halt so diese Remotes eingetragen. Mhm. Also das LXD Binary, wie das funktioniert, das sind halt so zwei Steps. Also im einen Step enablest du im Prinzip diese Repositories und sagst so, ah ja, ich beziehe Images von da. Und in einem zweiten Step sagst du dann, ich hätte gerne dieses Image von diesem Remote. Aber das ist halt so ein Zwei-Step-Prozess. Mhm. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel so einen Build-Server hast, dann ist vermutlich dieses Repository-Adden ist halt nicht exposed. Sondern du sagst einfach, ah, ich hätte gerne halt ein Image von Images. Und dann, ja, schwierig. Es ist alles nicht so einfach.
Okay, es ist alles sehr kompliziert geworden auf einmal.
Genau, und das ist einfach, und das ist halt, also ich meine, ist auch okay, aber es ist halt sehr kurzfristig, dass so das. Ich meine, wenn du jetzt irgendwie so ein halbes Jahr Zeit hast oder so, okay, fair enough.
Ja, aber ist nicht ein halbes Jahr. Oder eher so ein Monat.
Es sind eher so ein Monat, ja. Beziehungsweise es hat jetzt halt auch einfach schon aufgehört zu funktionieren für gewisse Dinge. Das ist einfach so, du bist jetzt einfach schon gebumst. Ja.
Ja. Tja, das war's.
Kann man nicht anders sagen. Ist ein bisschen dumm.
Uiuiui. Dabei sollte doch LXD alles retten. Das soll doch das bessere Docker gewesen sein.
Genau.
Und jetzt
haben sie mal. Und jetzt haben sie alles. Ja.
Ja, jetzt sind sie dazu geworden, was sie immer nicht sein wollten. Nämlich tot und quasi.
Ja.
Mann, hey. Das ist echt blöd.
Hatte Docker einfach mehr genug Geld?
Mehr genug Geld, mehr so Angel Investors oder so ein Quatsch.
Ja. Ja, einfach mal mit wieder Kapital hat es durchgedrückt.
Mhm. Tja, sagt.
Ja. Also, auf der anderen Seite, das Relicensing von Canonical ist schon auch, also hä, warum? Das war halt vorher Apache 2. Und ja, jetzt haben sie gefunden, ah nein, wir wollen hier AGPL.
Und jetzt kann man das nicht mehr als Cloud-Hoster quasi benutzen.
Ja, so hä? Also niemand hat es gemacht. Das ist nicht so, dass Amazon hingegangen ist und gesagt hat, oh, haha, LXD voll gut, machen wir irgendwie voll viel Umsatz mit. So, nein. Ja. Ich,
ja, okay. Sagt.
Ja. Zuckerberg.
Hey. War es jetzt ein Übergang? Nee.
Nee.
Damn small.
Ich dachte bei AI der Woche, aber da haben wir nichts.
Soweit sind wir noch nicht. Wir haben noch hier voll das andere zweite Ding.
Habe ich da, ich habe es gelesen. Entschuldigung.
Erinnert ihr euch noch? Damn small Linux von vor 100 Jahren, wo man seinen kopierten Computer neu bauen konnte. So quasi.
Das gibt's jetzt wieder?
Gibt's wieder. Es ist wieder krass. Da, Damn small Linux. Es ist nicht Linux from scratch, das ist was anderes, aber Damn small Linux war quasi das eine Ding, was super, super klein ist und eine grafische Oberfläche hatte. Also das war quasi der Move von denen. Und ja, ist wieder da. 2024 haben wir gesagt, here we go again. Und haben jetzt quasi alles geupdatet und ist alles total einfach, sagen sie. Why make a new DSL after all these years? Und zwar steht da quasi beschrieben, warum er das gemacht hat. Und er hat gesagt, ist immer noch wichtig.
Ja, also ich meine, wenn du diesen Use Case hast, ist halt voll gut, wenn es das gibt.
Ja, genau. Kann man auf jeden Fall ausprobieren, wenn man immer noch Distro-Hoppen ist und noch nicht nichts ausprobiert hat. Kann man schon machen. Ja, also die sagen quasi, ist alles voll bloated und so, ist totaler Scheißdreck und lieber voll winzig und das ist die Zukunft, weil Festplatten so teuer sind. Wahrscheinlich, wenn man es in der Cloud booten will oder so. Wahrscheinlich.
Und im Gegensatz zum originalen DSL hat das halt ein voll funktionsfähiges Apt an Bord. Das heißt, man kann Zeug einfach nachinstallieren.
Ha. Aber ohne,
das ist cool.
Ohne Konflikte?
Ja, aber er hat es wohl nur gestrippt. Also,
na dann.
Ja.
Naja, okay.
Er hat ja jetzt nicht die Pakete neu gebaut, oder verstehe ich das falsch hier?
Ja, ich weiß nicht genau. Nee, weiß nicht. Ja, also wir wissen quasi nichts darüber, außer dass es wieder da ist, nach diesen ganzen Jahren. Und zwar, wann gab es denn Historic DSL, wann gab es denn das letzte DSL? bla bla bla, 2000, ich hätte jetzt gedacht 2002. 2002 war das letzte DSLR und jetzt 2024 ist wieder da.
Verrückt. Mein, ja.
Ist schön. Ist schön, dass Sachen auch mal wieder kommen, ja? Was? Genau. Muss nicht immer alles hier kaputt machen und Traurigkeiten und so. Ist wieder da. Und jetzt AI der Woche, was haben wir da? Nichts. Nichts. Mark Zuckerberg, haben wir irgendwas mit Mark Zuckerberg?
Nein.
Nein.
Ich kann die Geschichte noch mal erzählen, wie ich Mark angeschrieben habe.
Okay, erzähl mal.
Also Mark hier vom Podcast, nicht
Mark Zuckerberg. Ach, da jetzt bin ich sehr enttäuscht.
Das voll. Aber das ist so ungefähr die Geschichte, weil ich wollte eigentlich wieder den Mark von Facebook, also den nicht Zuckerberg, ich wollte einen anderen Mark anschreiben.
Aber dann bist du bei ihm rausgekommen. Mark Zuckerberg.
Dann bin ich bei Mark Zuckerberg rausgekommen und ja.
Und wie war es so?
Passiert. War lustig, ja.
Okay.
Ich hatte eine gute Zeit.
Okay, das ist schön.
Passiert.
Wir haben nicht zu AI oder was jetzt? Das kann wohl nicht sein, wir müssen immer was zu AI haben.
Nein, das war.
Wir könnten AI. Über den AI.
Ah, doch, pass auf. Folgendes, ich habe eins falsch einsortiert. Ich habe nicht gewusst, wo es hingehört. Und zwar, wir haben da früher geredet. OpenAI, das ChatGPT, hatte das Problem, beziehungsweise.
Dass es faul wurde.
Ja, yeah, dass es faul wurde.
Ha?
Fuck. Gott sei Dank.
Und wir haben es gefixt.
Bullet fucking dodged.
Haben sie da einfach so ein Pre-Prompt gemacht, wo immer drin steht, nicht faul sein?
Wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich haben sie im Pre-Prompt steht immer drin, dass es 50 Euro bekommt. wenn sie irgendwie, wenn sie diese Aufgabe gut erfüllen. Oder in der Sprache, in dem es dann quasi drin ist, sind 50.000 Rubel oder türkische Lira oder so. Je nachdem, was es halt ist. Ich meine, was willst du mit irgendwelchen Euros in Indonesien? Ja, das bringt dir ja nichts. OpenAI hat es quasi acknowledged, das Problem, und sie haben das die Modelle aktualisiert, und wie sie es genau gemacht haben, haben sie natürlich nicht gesagt. Sie haben nur gesagt,
ja, aber das haben wir jetzt gerade
reverse
engineered. Ja. Wir haben das dir herausgefunden.
Wir haben es einfach gefragt. Super easy. Wir haben das Modell einfach gefragt, warum es nicht mehr so faul ist. Er hat gesagt, ja, ich bekomme mal 50 Euro. Ja.
Schön.
Genau, das ist quasi unsere AI-News.
Gut. Dann kommen wir jetzt schon zu den News. Und zwar zu Fritz.box.
Fritz.box?
Ja. War schon immer keine gute Idee, haben wir bestimmt.
Also, das haben wir schon mal gesagt, das ist keine gute Idee.
Haben wir schon mal gesagt, haben wir bestimmt schon drüber geredet. Es gibt diesen einen RFC, der sagt, was du für Domains für dein Local Network benutzen darfst.
Und .box war da nicht dabei.
Was
wenn
nicht?
Du die nicht? Wenn du die nicht bezahlst, also du kannst natürlich immer dir einfach eine Domain kaufen und dann darfst du die natürlich auch nur lokal bei dir im Netz benutzen und so, aber wenn du jetzt einfach hingehst und so eine ganz normale Top-Level-Domain nimmst, wie Box, was man fairerweise sagen muss, war lange Zeit kein
Problem.
Konnte man nicht tun. Aber stand halt schon immer so im Standard, dass das keine gute Idee ist. Ja. Dass das passieren kann. Und dann ist es ja passiert. Und jetzt, was haben Leute damit gemacht?
Sie haben eine Website drauf gemacht, um NFTs feil zu bieten.
Das ist so praktisch.
Das auch so, das passt einfach so.
Ja, sie hätten, also, es hätte vielleicht andere Regeln gegeben. Zum Beispiel, dass sie dir irgendwie einen Asus-Router oder so verkaufen wollen. Keine Ahnung. Mit Affiliate-Links nach Amazon. Oder halt irgendwelchen Scam-Shit oder so. Aber warum denn NFTs? Macht überhaupt keinen Sinn.
Für die Leute, die NFTs machen, hat das total Sinn.
Ich weiß nicht, ob sie jetzt
eine Frage der Perspektive.
Ich weiß nicht genau, ob sie jetzt eins mehr verkaufen, deswegen. Ich meine, das ist eine gute Domain, ja. Also Fritz.box ist schon ein guter Name einfach. Aber für NFTs? Sind das wenigstens NFTs also von Fritz?
Keine Ahnung. Wenn ich Fritz.box eingebe, komme ich nicht auf eine Webseite.
Ich bekomme 404 not found bei mir. Warum das? Ist sie jetzt vielleicht kaputt gegangen? Kann mir jemand anders bei euch gucken?
Also das Statement von AVM dazu ist, dass die Domain aktuell in einem Verkaufsprozess ist und sie sich deswegen nicht weiter dazu äußern wollen, weil sie auch sich in diesem Prozess beteiligen. Also dass AVM jetzt tatsächlich anfängt, zu versuchen, diese Domain zu kaufen, das kann ich verstehen, weil sie wollen ihre Kunden natürlich, ja, ein bisschen später, richtig. Also sie wollen ihre Kunden natürlich davor schützen, jetzt da in irgendeinen Scam reinzulaufen. Aber auf die Idee hätten sie mal kommen können, schon eine ganze Weile.
Mhm. Nachdem jemand gesagt hat, .box, Top-Level-Domain, da hätte so sein können, so, shit, oh, fuck. Irgendwie auch von den Fristbox-Leuten.
Ja.
Oder vielleicht hat das ja sogar jemand gemacht, einer von den Technikern. So, hey Leute, wir sind so gebost, ja. Wir müssen irgendwas machen. Und Management so, nee, wir müssen nichts machen.
Ja.
Nee. Läuft doch alles.
Ist egal.
Wenn die Leute raufgehen, dann wird es lokal resolved, kein Problem, ja.
Scheiße.
Tja. ECS, was ist ein ECS für ein Server? Elastic Container Server.
Elastic Cloud Service.
Ja,
das ist der ECS, genau. Das ist.
Ja, nee, wenn du, also das ist, was der Server gerade antwortet. Hm. Das heißt, kommt irgendwo aus der Cloud.
Ja, aber kommt Amazon ECS ist Elastic Container Service.
Okay, aber das muss dann irgendwie so ein Ding davor sein, was das dann irgendwie entgegennimmt gerade. Ah, ja, okay. Ja, gut, aber wie gesagt, das ist ein bisschen spät, aber es ist vorhersehbar gewesen schon.
Ja, hat sich lange, haben wir auch schon, ja. Mhm. Irgendwann haben wir schon mal drüber geredet, dass das eine dumme Idee ist und turns out, ist eine dumme Idee. Mhm.
Ja, es war schon mal cool, ja.
Ja.
Same for all names, 120 Euro pro Jahr. Ja. Ja, dass du dir die Domain klicken können. Das wär günstig gewesen für Fritzbox. Mhm. Ich wollte gerade gucken, wie lange es diese .box-Domains gibt, aber es ist nicht so einfach.
Ja.
Ich weiß auch nicht, wo man das jetzt herausfindet. .box-Domain. Register Date oder so.
Gute Frage, aber es geht ja bestimmt irgendwie, ja, also irgendwo wird das bestimmt getrackt. Mhm. Aber was die neuen Top-Level-Domains sind und seit wann es die gibt. Und
Registration Date 2016. 27.10.2016.
Aber da gab es Fritz doch schon längst. Und auch die Fritz-Boxen. Das war echt spät. Ja.
2016. Intercap.inc.
Tja.
Naja, dann haben sie das.
Auf zu weiterer Hardware.
Oh ja.
Mhm. Es gibt, ich weiß nicht, ich habe das nicht so wirklich nachgeprüft, wie sehr das stimmt, aber es gibt eine Firma,
die
jetzt muss ich nicht abreißen lassen. Frau, komm mal,
ich schaue gerade diesen Namen an. Auf jeden Fall, die haben gesagt, sie haben jetzt den ersten RISC-V Open Source 10G Ethernet Switch gemacht und habe ich gedacht, boah, voll geil, weil ich auch immer ein bisschen damit am Liebäugeln bin, mein Netzwerk mal auf 10G, alles auf 10G zu updaten und ich meine.
Wäre schon gut,
oder? Wäre irgendwie cool. Stellt sich raus, das Ding hat halt nur so zwei 10G-Ports.
Ja, aber das ist jetzt nicht überraschend. Ist doch immer so, oder? Wenn man sagt irgendwie 25G-Switch, dann heißt ja nicht, dass alle Ports 25G können.
Ja, das ist so. Aber das Problem ist, es gibt ja schon auch diese Switches, die irgendwie so mehr als zwei 10G-Ports haben. Es gibt ja diese Switches, die irgendwie so.
Ja, klar, komplett 24 oder 8, mal oder 48 mal.
Oder 24, genau. Das gibt's ja schon auch.
Aber die kosten halt nicht 100 Euro.
Genau. Ich habe ja nur die Überschrift gelesen und gedacht, cool.
Oho, ja.
Und dann scrollst du halt irgendwo runter und dann siehst du irgendwo die Spec und dann siehst du irgendwo, dass halt ja genau nur irgendwie ungefähr 100 Dollar kostet oder so.
Mhm. Und auch nur die SPF Plus Ports sind 10G. Also du machst immer noch keine 10G über Kupfer.
Ja. Ja, das gut, du kannst ja ein Kupfermodul.
Ja.
reinpacken, wenn du das nur hier über Kupfer machst und sonst machst du ja Glas.
Geht schon. Aber der hat tatsächlich nur 2x10G und der Rest 1G. Ich hätte jetzt gedacht, wenigstens so 2,5G oder sowas, dass du es dann ein bisschen gut verteilen kannst, aber der Rest ist nur 1G.
Das ist halt tatsächlich ziemlich lame. Also du bekommst noch vier SFP-Ports.
Mit 1G. Das,
okay, aber es ist halt auch nur 1G. Aber kannst du immerhin Glas machen, aber es ist halt so ein bisschen... Ja. Und es ist natürlich cool, weil es RISC-V ist, aber tja. Mhm. Also ich warte da nochmal zwei, drei Generationen.
Sie sagen, es ist Open Source 10 Gigabit Switch. Aber wo ist denn die Source von Open Source? Ist nicht Shipping Original.
Es gibt GitHub Repository von denen. Weiß vielleicht nicht. Haben die da noch mehr von den Schematics drin.
Ja. Das ist ja nicht Open. Ja, okay. Open Hardware, Open Software ist natürlich immer die Frage. Open Source hätte ich jetzt gedacht, tatsächlich alles Open, aber
Ja, also wie viel davon? Also ich meine zumindest das Instruction Set ist Open.
Ja gut, von RISC-V ist das stimmt.
Ja, aber ich meine, das ist schon mal it's ein something. Start. Yeah, it's. Das ist schon mal ein Start und wenn vielleicht ein Teil der Software auch noch Open Source ist und ein Teil der Hardware, dann, ich meine, bist du vermutlich schon viel näher an sowas dran als da. Gut, auf der Webseite steht jetzt auch einfach Designed for Open Source. Aber auf der anderen Seite läuft da wohl irgendwie ein U-Boot mit Linux-Kernel drauf. Linux-Kernel Source Code provide cross-compiling toolchain. Und es gibt irgendwie ein SDK.
Ja, ist schon. Also ich meine, es ist besser als in Hose geschissen, würde ich sagen.
Ja. Ja, genau. Ganz nett ist mir irgendwie, war irgendwo in meiner Timeline, habe ich gesehen. Aber ja, ich warte auf irgendwie, coole Switches, die 100 Euro kosten und die mehr als zwei 10G-Ports haben. Und ich brauche ja auch nicht 24.
Wie viel hättest du denn gerne? Wie viel 10G-Ports?
Weiß ich nicht. 10?
10.
8.
Holy crap, Mann. Was hast du denn? Wie viele Geräte hast du bei dir im Keller, Mann? Oder in deinem Wohnung?
Keller.io?
Keller.io, so
oder?
Okay, dann.
Ja, weiß ich nicht. Lass mal 2.
Aber können die alle 10G theoretisch? Oder ist es mehr so ein.
Mehr so. Also. Alle können das theoretisch, ja.
Okay, nice. Mit was?
Mit USB,
praktisch, USB 4, praktisch, 10 Gigabit Ethernet?
Oder? Praktisch gibt es da wohl auch das eine oder andere Gerät, was das noch nicht kann.
Zum Beispiel
aber theoretisch, ich meine, theoretisch kannst du da irgendwie drauflöten oder so.
Ja, nee, ist klar.
Was weiß ich? Nee, mein NAS kann halt 10G und vielleicht haben wir irgendwie bald 10G Internet. Und dann wäre es schon nett, wenn 10G so der Default ist, auch wenn viele Geräte nur 2,5 aktuell maximal machen. Aber ja, ich hab schon eben das NAS und so, das macht schon 10G und dann würde ich mir halt vielleicht auch irgendwie Desktop-Computer auch schauen, dass das 10G kann, weil ich habe schon noch so eine Karte rumliegen. Weil es geht. Nicht, weil ich es brauche, das ist tatsächlich ein fairer Punkt. Brauchst du halt irgendwie aktuell noch nicht unbedingt in den meisten Fällen, aber es ist halt nice zum.
Es wäre gut, wenn es soweit wäre, ja.
Genau. Aber darum, kaufe ich mir auch nichts und schaue nur.
Okay, na gut, dann warten wir einfach weiter, würde ich sagen.
Genau, einfach mal weiter warten, bis irgendwelche coolen Switches und Router mit 10G kommen, die nicht super teuer sind und nicht super viel Strom brauchen. Weil ich habe auch noch so ein Enterprise 24 Port SFP Plus. Aber das Ding ist halt super laut und braucht viel Strom und also ich meine, es ist lustig, aber es sehe ich auch irgendwie nicht so ganz ein, das 24/7 zu betreiben. für zu Hause, für das, dass ich es nicht brauche.
Ja. Okay. Na gut, schauen wir weiter. Was haben wir noch?
Genau. Firefox.
Was sagen die?
Und zwar haben die jetzt angefangen, die haben wieder so ein neues, so einen neuen Issue-Tracker gemacht, wo sie, sie nennen das Platform Tilt, und sie dokumentieren da, wie sie halt von anderen
gemobbt werden,
ja. Wie sie von irgendwie Google und Apple gemobbt werden, und sie tracken da halt diese Issues.
Ja, das ist so ein bisschen so ein Yammer-Tracker, wie wenn du beim Helpdesk anrufst und die sagen, die können dir nicht helfen, und dann schreibst du es, willst du es irgendwo hinschreiben, dass sie blöd sind. So sieht das ein bisschen aus.
Genau.
Schon, aber das ist, ich finde, das geht einen Schritt weiter, weil das ist wichtig, dass sie als Organisation, die versuchen, einen freien Browser zu etablieren gegen die Mächte, die da am Markt so wirken, dass sie dokumentieren, in was für Gewässer sie geraten. Weil das ansonsten kommt, dafür hast du ja gar keine Quelle dafür zu sehen, mit welchen Methoden denn so Alternativen unterdrückt werden.
Ja,
also nee, es ist irgendwie nicht nur Jammern. Es ist schon.
Ja, nee, es ist schon richtig. Das war natürlich auch so ein bisschen bewusst so gesagt, aber ja, das ist quasi ist eine Firma und ist ein Browser und der versucht ja offen zu sein, und wenn es quasi keine Möglichkeit gibt, bestimmte Dinge zu tun, dann wäre es natürlich, das ist natürlich auch gut, die mal runterzuschreiben, und das ist ja.
Genau.
Ja, und, ja, genau. Und interessant in dem Kontext, oder was sicherlich, werden sie es vielleicht hier dokumentieren, oder in der Nähe davon ist ja auch ihr Statement dazu, was sie über die neue Öffnung von iOS bezüglich der alternativen Browser-Engines sagen. Die EU hat sie ja gezwungen, das zu öffnen, und Mozilla sagt jetzt, das ist einfach so schmerzhaft wie möglich gestaltet. Also das ist keine, wie die EU sich das so vorgestellt hat, wie bitte macht das, dass alle Browser auf eurem System laufen können, sondern Apple räumt da echt keinen Weg frei, sondern legt so viele Steine da rein wie möglich. Wie nicht anders zu erwarten war. Also wahrscheinlich, wenn man selber in der Position von Apple ist, wird man nicht anders agieren. Nichtsdestotrotz ist es nicht nett.
Ja. Ja, stimmt, dieses ganze Ding mit App Store freimachen und sowas, das kam ja auch in den letzten Tagen, Wochen.
Ja, haben wir richtig. Wir sind aber halt kein Apple-Podcast, deswegen habe ich gedacht, ich lasse es hier raus.
Jetzt sind wir doch bei dem können Thema. Schon nur sagen, dass wir doof sind. Das kriegen wir hin.
Wir sind kein Apple-Podcast, darum können wir sagen, dass wir es doof sind.
Ja, genau.
Genau, ich verlinke noch kurz ihr Statement zu dem Dings, und dann können wir kurz dazu abschweifen, was da eigentlich am Köcheln ist. Ja. Es gibt einige Änderungen bezüglich iOS. 17.4 wird's richten. Zumindest für die EU. Das ist das erste Mal, dass ein Tech-Konzern vor allem auch eine Änderung exklusiv für die EU bringt und nicht für Europa. Was bedeuten wird, dass iOS 17.4 in der Schweiz sich anders verhalten wird als iOS 17.4 in Deutschland. Für mich persönlich, also ich finde es ein Drama, weil diese Nationalgrenzen sind irgendwie, komm, wir sind im 21. Jahrhundert, wir können da langsam mal, aber egal. So, und die Änderungen beinhalten vor allem oder am meisten durch die Presse gejagt, dass der App Store seine Alleinherrschaft verlieren soll, weil die Begründung der EU ist klar, diese Monopolstellung etc. pp. Und Apple hat sich da jetzt aber ein Modell aus den Fingern gesaugt, das umzusetzen, wo man einfach nur sagen muss, sie versuchen die EU zu verarschen. Entschuldigung mal, sorry my French. Es ist nämlich so, dass für jeden Download aus einem alternativen Store, der die 1-Million-Marke überschreitet, 50 Cent an Apple gezahlt werden müssen, unabhängig davon, ob der Download kostenlos ist oder nicht.
Das ist schon krass, ey.
Und das macht das, und das muss nicht der Betreiber des Stores zahlen, das muss der Entwickler zahlen. Und das macht es natürlich für, gerade für so Indie-Buden oder für
Open Source?
Für alle, die kein Konzern sind und eine irgendwie gewaltige Rückstellung bilden können, macht es völlig unkalkulierbar, was in so einen Store zu stellen, weil vielleicht ist da das One-Hit-Wonder drin oder vielleicht schwappt irgendeine Meme-Welle durchs Netz und auf einmal hast du 4 Millionen Downloads und dann musst du irgendwo zigtausend Euro herkratzen.
Das ist so verrückt einfach.
Genau, das ist jetzt mit der Beta. Apple hat sich wohl sehr viel Zeit genommen, das der Presse zu erklären und lang und breit. Und man war sich auch nicht sicher, ob sie halt nur irgendwas machen und es eigentlich gar nicht groß erwähnen oder so vorgehen, wie sie es jetzt gemacht haben, nämlich mit einem Presseevent und allen groß und breit erklären und so. Sie lassen auch keinen Zweifel daran, dass sie nichts davon halten, was da gemacht wird. Sie erwähnen wohl in den Dokumentationen dazu auch mehrfach, unser Originalmodell ist das Bessere, nutzt das doch einfach weiter. ja, und es ist aber auch nichtsdestotrotz erstmal eine Beta und alles noch nicht so final. Und deswegen sagt die EU auch, ja, wir beobachten das, wir gucken uns das natürlich jetzt an, aber darauf reagieren werden wir nicht, bevor das finale Release draußen ist. Deswegen wird das mal noch spannend.
Ja, das ist schon, schon sehr, sehr arschlochmäßig unterwegs. Ja. Weil, also 50 Cent pro Download, das ist einfach schon krass.
Das ist halt krass, wenn du kein Geld damit verdienst. Ja. Wenn du einfach denkst, so, ja, ich habe hier so eine Open Source App oder so, oder ich bin halt, ja, ich habe hier, ja, irgend so ein kleines Ding gebastelt. Das ist einfach genau. Crazy.
Bessere Stopwatch oder sowas und alle wollen die halt haben, weil die eine bessere Stopwatch ist als die Standard. Und dann musst du auf einmal dafür Geld bezahlen, weil die Leute dein Zeug benutzen. Und so wie das jetzt aussieht, ist es wohl auch so, sobald du es installiert hast, gilt das quasi als Download. Und wenn dann das nächste Jahr kommt und du ein Update für diese App machen würdest, oder wenn die Leute ihr Telefon neu installieren oder sowas, dann gilt es immer noch als Download. Das heißt, stell dir vor, nach 5 Jahren haben irgendwie ein paar Leute das immer noch installiert, beziehungsweise halt immer noch bei sich aktiv. Und dann, oh shit, 50 Cent pro Download. 50 Cent, krass.
Also jenseits der 1-Millionen-Marke. Aber
ja, das aber ist trotzdem.
Dann,
ja, aber also es gibt ja genug Open-Source-Dinge, die 1 Million
derart intensiv genutzt werden, auf jeden Fall.
Ja, also
ja, genau.
Zum Beispiel so ein VLC-Player oder so kann ich mir jetzt gut vorstellen, dass der halt mehr als 1 Million Installs hat.
Ja. Und vielleicht, um den Bogen vorstellen zu machen, der App Store ist so die eine Neuerung in 17.4. Dann gibt es weitere Punkte, die die EU auch forciert hat. Das ist zum einen, dass der NFC-Chip geöffnet werden muss, dass auch andere Bezahlsysteme als Apple Pay diesen nutzen können. Das wird kommen. Da haben wohl auch schon einige Banken angekündigt, sie wollen ihre Girocards da drauf bringen. Bin ich mal gespannt, was das so mit sich bringt. Eben die erwähnte Browser Engine. Bisher sind eben, man kann zwar alle Browser auf iOS installieren, aber innen drin werkelt immer WebKit. Das sieht nur so aus, oder man bastelt Mozilla und Chrome und so, die haben dann ein anderes User Interface drumherum gebastelt, aber da drin lief immer WebKit. Und das ändert sich dann jetzt. Man kann dann eben echte alternative Browser installieren und es soll wohl auch ein Auswahldialog kommen, wo man auswählen kann, was der Standardbrowser ist.
Ah, so ja, so wie bei Microsoft.
Ähnlich wie damals bei Windows, genau.
Genau. Wie gut das nicht funktioniert hat, mein Gott, ey.
aber eben, Mozilla sagt, es ist die Hölle auf Erden, das umzusetzen, weil Apple da keine vernünftige Lösung bereitgestellt hat. Ja,
ist nur
dementsprechend
so,
bin ich auch mal gespannt. Ja, genau. Genau. Tja, krass. Und wie immer, neue Emojis.
Toll. Darauf haben wir gewartet. Was sind sie jetzt? Welche Emoji ist jetzt neu?
Eine Limette. Ein Phönix, eine gebrochene Kette, einen braunen Pilz, horizontal und vertikal schüttelnde Köpfe. Und noch so einige Bewegungs-Emojis, so rennende Personen, kniende Personen, gehende Personen, Personen, die in Stühlen sitzen. Das ist sehr klein hier. Ja.
Toll. Schön. Nee, das ist schön. Kann man nichts anderes sagen, ja.
Ja. Toll,
Apple. Icons mit Familienkonstellationen. Und da muss ich einfach sagen, dass diese Emojis, das ist einfach nicht cool. Die, also es gibt Paar mit Kind, Erwachsene mit zwei Kindern, Erwachsene mit einem Kind und Paar mit zwei Kindern.
Das reicht.
Aber nein, das stimmt nicht.
Es gibt nicht mehr als zwei Kinder. Wie viele Kinder willst du denn haben? Ja. 10? Was soll das Emoji aussehen? Mein Gott.
Moment, nach 2 kommt nicht 10. Ich weiß nicht, wo du zählen gelernt
doch,
hast.
Doch, 1, 2 viele. Und dann ist quasi, du kannst so ein Plus dazu machen. Vollständige Induktion.
Ja, ja. So ist das mit dem Normalbild und Standards und so. Ja, ja.
Kinder gibt es nicht.
So, jetzt haben wir auch kurz die Änderungen iOS.
Ja, erwähnt. Gott sei Dank. Haben sehr wir schön. Das alles erwähnt. Die ganzen guten Sachen, die jetzt kommen, zum Glück.
Gut.
Toll. Aber ich würde sagen, danke, EU.
Ja, für diese neuen Emojis, die haben wir gesucht, die haben wir gebraucht. Gott sei Dank sind sie jetzt da. Danke, EU. Du reißt es raus.
Nee, aber das
ich hoffe echt, also für mich ist das so ein bisschen, das wird jetzt der Kampf der Titanen, so ein bisschen. Die EU darf sich halt eigentlich nicht mit dem, was da jetzt gemacht wurde, zufrieden geben. Und dann wird es jetzt spannend, was daraus folgt.
Mhm, das stimmt. Ja, ich sehe das auch so. Es muss jetzt quasi irgendwas passieren. Und ja, das ist schon interessant halt, weil es keinen Präzedenzfall gibt, so wirklich.
Mhm.
So. Doch schon ein bisschen. Und zwar gab es das Thema mit USB-C. Und zwar hat der EU gesagt, ihr bitte Apple einmal USB-C einbauen. Und dann haben wir gesagt, ja, kein Problem, wir machen es richtig scheiße. Dann kannst du quasi nicht schnell laden und keine Daten übertragen oder irgendwelche anderen Sachen. Und dann hat die EU gesagt, nee, ist Quatsch, könnt ihr bitte richtig machen. Und dann haben die es tatsächlich gemacht. Apple USB-C EU, genau.
Ja, und USB-C auch, beste Sache.
Ja, USB-C unbedingt beste Sache, ja. Es gibt quasi nichts Besseres. Außer bis das nächste USB-C kommt, was besser ist. Natürlich. Aber aktuell ist gut. Aktuell kann es alles.
Genau. Was hatten wir sonst noch? Es gibt neue Zoom-Recorder. Wusstet ihr das?
Das ist ein Zoom-Recorder.
Nein, die sind cool. Das sind diese Handgeräte für Audio.
Genau. Das sind diese,
oh, ich glaub, das von damals oder was?
Ja, genau. Und da gibt's jetzt diese, also es gibt diese vermutlich, also diese Zoom-Recorder, die man so kennt, sind diese, apparently heißen die Zoom Essentials. Da gibt's den H1, H4, H6. Und das ist halt so ein kleines Audio-Interface. Also du kannst es halt auf der einen Seite kannst du es einfach als Audio-Interface an deinem Computer benutzen, aber auf der anderen Seite ist halt auch so ein Field-Recorder, also du kannst es halt mitnehmen und ohne Computer da Recordings mitmachen und halt so ein Mikrofon vorne dran und so. Und ja, sie haben jetzt diese Product-Line irgendwie geupdatet und
krass.
Das sieht schon ganz cool aus. Vielleicht hole ich mir jetzt auch irgendwann dann mal sowas.
Die Frage ist ja, zu entscheiden, was braucht man denn? Reicht dieser H1 Essential?
Ich glaube nicht, weil du wirst halt hier so Mikrofone dran stecken.
Genau, richtig.
Und das kann der H1 nicht. Also du willst vermutlich mindestens den H4 oder den H6. Ja, je nach Budget.
Ja, und das ist ganz cool, weil wenn der Q2 released wird, dann wäre der ja zur FrostCon da. Dann könnten wir unsere Podcast-Episode an der FrostCon mit dem Ding aufzeichnen.
Cool. Zum Beispiel. Haben wir auch schon gemacht.
Ja. Also, wie ich es verstehe, kann der H1 Essential auch mit USB-C ein Mikrofon attachen.
Also du kannst da auch ein, ich glaube, der hat auch ein 3,5 mm Mikrofon-Input, aber wenn du unsere Headsets anschaust. Ja,
die haben das nicht.
Die haben das nicht, die sind nicht so. Also du kannst so ein, so diese Ansteckmikrofone oder so, die kleinen, die kannst du am H1 auch betreiben. Das ist nicht so das Problem. Aber wir haben ja so diese großen,
ja, das stimmt schon.
Wie heißt der Stecker mit Phantomspannung?
XLR. XLR.
Ja. Genau. Wenn du halt so ein XLR haben willst, dann, und das willst du vermutlich haben, dann willst du halt irgendwie mindestens ein H4.
Sie haben jetzt neue Soft-Touch-Buttons for Quiet Operation. War das bei den anderen ein Problem?
Ich habe nicht das Gefühl, dass das ein Problem war.
Haben sie Klick gemacht? Anscheinend hat es irgendjemand irgendwann mal genervt und sie haben es jetzt geändert. Sonst hätten sie es ja nicht gemacht. Ja, cool.
Ja. Wow. Genau. Und irgendwie, also irgendwie das
das hätte ruhig der Untoter sein können. Mein Gott, ey, das ist auch lange her. Wann war das letzte?
So. Ja, das stimmt. Das ist ein guter Punkt. Und genau, das irgendwie, was ihr Ding ist, dass das jetzt irgendwie 32-Bit Float Recording machen kann. Was wohl das
besser ist.
Besser ist. Sie sagen hier, dass du dann irgendwie die Levels nicht mehr adjusten musst, weil du halt einfach so viele Bits hast, dass du dann das einfach in Post machen kannst. I guess.
Okay, cool.
Dass du halt nicht irgendwie peaken kannst, weil du hast halt so viel Spektrum gegen oben und unten.
Naja, okay, das ist gut.
Genau, also klingt gut.
Warum nicht?
Genau.
Aber näher von Zoom gab es schon immer wieder mal neue, oder? Ich finde jetzt gerade aber nicht, wann das letzte.
Ja, aber ich glaube, diese Essential-Reihe, die war ziemlich, ziemlich lange einfach gleich. Mhm. Oder zumindest nicht.
Ablöse für 1, 6, ja. Ich finde jetzt aber ja, gerade nichts.
Ich sehe es jetzt aber auch gerade nicht seit, ja.
Bla, 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 bla.
Das Problem ist, wenn du Zoom, dann findest du auch viel von dieser anderen Firma, die ja, Zoom heißt.
Die machen andere Sachen.
Die anderen Dinge machen diese so Videocall-Scheiße. Ja.
Videocall, genau. Nicht Aufnahme, Audioaufnahme.
Ja, nicht Audio. Mhm. Ja, genau.
Schön.
Habe ich gesehen, habe ich gedacht. Bringe ich mit.
Ich finde super.
Wenn ihr, genau, ist ja auch was ich immer wieder mal nachschaue und dann
überrasche.
Wäre cool, sowas zu haben, aber ich brauche es halt leider auch einfach nicht.
Der Ingo kann das kaufen.
Genau, der Ingo kann das kaufen von unseren Podcast-Millionen.
Genau.
Oder so. Und dann können wir genauso auf der Frostcon oder so. Ist das dann halt praktisch, weil du kannst das da. Da hast du so eine kleine Büchse und dann kannst du da alle Mikrofone anschließen und dann kannst du da so ein Recording machen. Und ja, ist halt super mobil.
Ja, ist schon gut. Kann man echt nichts sagen.
Auf alle Fälle.
Ich finde nicht raus, wann der alte war. Das könnt ihr in die Kommentare schreiben.
Genau. Ist ja auch ein bisschen egal.
Ein bisschen,
ja. Jetzt gibt es nämlich die neuen. Oder bald. Mhm. Was es bald hoffentlich nicht mehr gibt. Kennst du Pulse VPN?
Pulse VPN.
Sagt dir das was?
Pulse VPN.
Die Firma heißt.
Warum ist sie nicht bei Tod der Woche, wenn die gestorben ist?
Ivanti. Naja, es gibt sie noch.
Ha.
Die Firma gibt's noch, das Produkt gibt's noch. Aber die haben jetzt voll viele Critical Vulnerabilities gehabt.
Okay, das ist immer ein gutes Zeichen, oder? Mehr ist besser.
Das ist ein guter Start. Und dann haben sie gesagt, ja, es gibt hier diese Workarounds und Mitigations, die du deployen kannst. Mhm. Und dann hat sich rausgestellt, auch wenn du diese Mitigation deployed hast, bist du halt immer noch vulnerable.
Ja, das ist gut.
Nicht so gut ist.
Authentication-Bypass. Ist nicht genau, so gut.
Genau, und das ist halt so richtig kaputt.
Command-Injection in Web-Components. Privilege-Escalation, Server-Side-Request-Forgery.
Genau, das, was du hören willst, was dein VPN kann.
Ja,
ne?
Das sind tolle Features, das es da gerade bekommen hat. Das sind hidden Bonus-Features, die jetzt unlocked wurden.
Genau, und ja, ganz viele Organisationen und auch irgendwie die offizielle Ding, wow. Dings ist in der US, haben irgendwie gesagt, so, stell das schnell mal ab, weil
abschalten. Das
sind, glaube ich, auch schon die ersten Leute gehackt known, worden, ja. Dass sie gehackt worden. Über.
Aber sie sagen less than 10. Und wenn das nur 10 plus von den größten 10 Firmen sind.
Genau. Genau, das ist gar nicht mal so
VPN
gut.
Ist und echt, das ist quasi der Worst Case, wo du irgendwie Probleme haben kannst immer. Weil das halt das Einfallstor ist in diese ganzen großen anderen, in diese Firmen halt, ja.
Genau, und ich durfte das halt auch schon ein paar Mal benutzen. Mhm. Auf Linux und so. Und es war halt auch echt immer scheiß Software. Mhm. Also es überrascht mich halt auch nicht, dass sie so viele Probleme haben und so viele Bugs haben. Weil du schaust die Software halt an und sie sieht halt so aus.
Als hätte sie solche Probleme.
Kaputt und als hätte sie solche Probleme, genau. Und jetzt hat sich das halt jemand mal wirklich genau angeschaut und turns out, ist kaputt. Überall.
Überall.
Vielleicht wollt ihr das nicht einsetzen. Aber das Problem ist halt auch auf Linux und so kommerziell schwierig, wenn du dir da eine VPN-Lösung kaufen willst. Es gibt gar nicht so viel und vieles davon ist echt schlecht.
Mhm.
Oder hat dann halt irgendwie andere Probleme, also irgendwie dieses all dieses WireGuard-Zeug ist eigentlich ganz geil, aber wenn du so eine Enterprise bist, dein Netzwerk ist halt null für das ausgelegt normalerweise. Und wenn das Zeug groß genug ist, halt schwierig, das alles einfach mal umzubauen, einfach weil du jetzt eine neue VPN-Solution hast und dann ist so, genau.
Ja, schon ein bisschen blöd.
Und
das heißt, die wurden übel weggepawnt und ist immer noch kaputt eigentlich.
Genau, ist immer noch kaputt, also ja. Ich habe hier ein paar Announcements gesehen von Leuten, die mehr oder weniger sehr schnell wegmigrieren.
Mhm. Zu was? Was haben sie gesagt? Was machen sie?
Weiß ich nicht. Stand da nicht dazu, stand einfach so, das machen wir nicht, das sollten wir sofort evaluieren und nicht mehr machen. Ja, das ist schon. Schon ein bisschen.
Ich hatte von FortiGate mal so einen Linux-Client in der Hand und das war auch übel, hey. Also ich habe immer das Gefühl, dass die unter Windows sollte es irgendwie halbwegs okay funktionieren. Unter Linux ist einfach scheißegal. Irgendwie macht aber dieser Kack-Shit funktioniert und wenn es irgendwie ein Blob ist, der sich danach entpackt ins Temp-Verzeichnis und da irgendwelche Suite-Dateien anlegt und du sudo quasi dein Passwort eingeben musst, alles scheißegal, hauptsache dieser scheiß Client funktioniert. Und
Das Lustige ist halt auch echt, oder? Dann bist du so mit diesen Sales-Leuten von diesen Firmen in Call oder so. Und dann sagen sie, Linux ist voll die Prio bei uns und das ist super wichtig. Mhm. Und dann schaust du an und so, aber hä? Also ich hab euren Scheiß nicht ordentlich paketiert. Ihr habt irgendwie 3 verschiedene komische Pakete, die inkompatibel sind untereinander. Ja,
es läuft nur unter Ubuntu 20.4 oder so.
Ja, genau. Es wird irgendwie, es sind ultra hinterher, läuft nur noch auf,
auf
alten Versionen.
Ja, genau. Das OpenSSL, was sie da mitliefern, ist quasi 0 Punkt noch und so.
Ja, das genau.
Alles solche Sachen, ja.
Aber Linux ist voll die Priorität. Oder Klassiker ist natürlich auch die Command-Line-Interfaces. Sind super weird. Also du hast nicht das klassische irgendwie es gibt ja so dieses, wie so ein Linux-Command-Line-Interface aussieht. Du hast so ein Programm und dann hast du Options und dann hast du irgendwie Arguments, so mit so Flags halt, so mit Dash-Dash.
Ja.
Und da gibt es ja einfach so ein, man weiß halt, wie das aussieht. Und da gibt es so ein, ich glaube, das, ich weiß nicht, wie sehr das standardisiert ist, aber es gibt so ein de facto Standard, wie das aussieht.
Ja, DocOpt implementiert das.
Genau, DocOpt im Prinzip. Ich weiß nicht, gibt es da einen Standard?
Nö,
für,
das ist,
oder ist das einfach
so ein. Nee, das weiß nicht genau, es gibt, glaube ich, keinen wirklichen Standard, aber es gibt Docker, was die Referenz implementiert.
Genau, aber es gibt halt so ein bisschen mehr richtig und weniger richtig. Mhm. Und ich erwarte ja nicht mal, dass das irgendwie perfekt implementiert ist und irgendwie mit hier direkt mit, wie heißt das AI für Arme, hier das Vorschläge macht in deiner Shell.
Mit Complete oder was?
Auto-Completion war das Wort, das ich gesucht habe. oder halt AI für Arme.
AI für Arme, genau.
Auto-Completion. Ja, ich erwarte ja nicht mal, dass das irgendwie dann perfekt mitkommt und alles funktioniert und irgendwie das da. Ja, aber nein, es ist einfach richtig schlecht.
Ja, ja.
Und dann
hast du auch manchmal die Command-Line-Options wie bei Windows unter Linux, also mit so Slash.
Ja. Ja, ja.
Und dann so, hier, du machst minus minus help und dann sagt minus minus help, gibt es nicht. Versuch's mal mit Slash Fragezeichen.
Ja, ja, genau. Genau, so Zeug. Und das sind dann die gleichen Leute, die sagen so, ja, Linux ist eine große Priorität bei uns. Das ist uns sehr wichtig.
Ja, also, große Priorität heißt einfach nur Prio 5 und es geht bis Prio 0.
Ja, ja. Irgend sowas. Das ist einfach. Ich versteh's nicht.
Ja, das ist schon echt krass. Also, solche Sachen dann, ja. Und wie gesagt, diese komischen Rumkrebeleien dann, damit es halt auf irgendwie auf diesen Systemen läuft, mit allem Zeug gewendert und static, paketiert aber nur ein bisschen was und manchmal brauchst du trotzdem noch eine Library, die da ist und holy crap, Mann, ist total verrückt. Einfach besonders diese VPN-Dinger. Da habe ich das jetzt schon, wie gesagt, da kenne ich das her.
Und das Lustige ist, ich versteh's nicht, warum, ne, dass irgendwie das ist ja das Ding, was dann irgendwie Security machen soll für dich.
Mhm.
Und es ist einfach das größte Einfallstor auf deinem Ding, ist einfach dein VPN.
Ja, und das der Antivirenscanner, wenn du es unter Windows hast. Das ist aber
genau, jetzt passt schon. Ja, Endpoint Protection. Endpoint Protection ist auch so ein Thema. Stimmt,
das heißt nicht mehr Antivirus
jetzt. Ja, ja. Ja,
ja. Ist jetzt besser.
Macht ja noch mehr. Es hat ja noch mehr
Antivirus, genau.
Capabilities.
Das ist zum Beispiel.
Wie wir das im Business Speak nennen.
Ja, das stimmt, ja. Ja, ja, puh. Ja, stimmt. Das sagt für die, würde ich sagen. Vielleicht benutzen
wir, genau.
Vielleicht macht es irgendwann mal so ein Anbieter, der dieses ganze WireGuard oder so, das ist, der das sauber macht.
Ist gut, weil das gibt's ja. Also Cloudflare macht das.
Mhm.
Heißt, glaube ich, Warp.
Mhm.
Ich glaube, irgendwie Cloudflare Warp. Und das andere ist Telscale.
Mhm.
Ist die andere Firma, die
benutzen auch das WireGuard, ja.
Auch WireGuard unten drunter benutzen und dann halt ganz viel. Also das ist echt gut. Das Problem ist halt, es ist halt WireGuard, es ist halt Point-to-Point VPN.
Ja.
Und das funktioniert gut, wenn du eine kleine Firma bist, wenn du irgendwie das neu designst, wenn du halt ganz viel Legacy-Scheiß hast, ist ein Point-to-Point-VPN schwierig. Weil auf jedem Endpoint, den deine Nutzer ja erreichen wollen, muss dann auch irgendwie ein WireGuard laufen.
Ja, aber WireGuard kann auch routen. Der kann auch sagen, hier dahinter
ist jetzt das komplette Netzwerk. Ja, es gibt diesen Subnet-Router. Ja,
das funktioniert schon, aber das ist alles immer ein bisschen kompliziert, wenn man das erste Mal macht.
Genau, das ist halt alles so ein bisschen, ist halt nicht so.
Ja. Und die anderen, es muss quasi in die Rückroute geben und sowas, quasi, dass die Geräte dann wissen, wie man diese anderen Geräte hinter diesem WireGuard-Router wieder zurück erreicht. Und wenn die das nicht wissen, dann ist so, wo kommt diese IP-Adresse? Da mache ich nichts.
Ja, genau. Das halt.
Das ist nicht ganz.
Das halt in so einem Enterprise-Umfeld, wo du dann halt 1 Million VLANs hast, die von Tausenden von Leuten verwaltet werden.
Mhm.
Es geht natürlich, also es ist technisch natürlich machbar. Eben, es gibt diesen Subnet-Router, du kannst es auf Endpoints installieren und so, aber es ist halt keine einfache Option, wo du einfach sagst, ja, das kaufen wir jetzt mal ein und das haben wir jetzt.
Stellst du da hin und dann ist es
genau.
VPN.
Das stellst du halt nicht einfach hin und du hast VPN oder du wirst da irgendjemand Geld in den Hut und das VPN in gut. Und ja.
Ein bisschen
durch. Und es kommt halt auch mit dem ganzen Set von Problemen leider.
Ja.
Fuck. Ja. Aber ich glaube, die Zukunft ist es schon.
Ja, WireGuard auf jeden Fall.
Genau.
Und nicht irgendwie so selbstgefummelter Shit.
Ja. Ich habe hier jetzt noch die NBC News verlinkt und da sprechen sie schon von as news of the vulnerability has become widespread, at least 1,700 known organizations around the world have been hacked with it.
Fuck. Das ist viel, Mann. Das sind ja Organizations, das ist nicht nur so ein Ding.
Das ist echt.
Und echt die Frage ist jetzt tatsächlich, was diese Hacks verursachen. Also schleusen die Ransomware ein oder saugen die Daten ab und erpressen die dann damit?
Genau, oder nutzen das quasi nur als für den richtigen Zeitpunkt. Das sind viele Organizations, würde ich sagen.
Das sind schon so ein paar. Ist schon so, ja. Aber ja, wie gesagt, ich bin, also als jemand, der diese Software schon mal benutzen musste, bin ich auch nicht überrascht, dass das so kaputt ist. Ich bin eigentlich eher überrascht, dass es so lange gut funktioniert hat. Ganz ehrlich. Gut. Ja. Kommen wir zu den Themen. Ich habe so ein Mini-Thema. Habt ihr eine Meinung dazu, ob ein Array bei 1 oder bei 0 anfangen soll?
0.
Ja.
Warum?
Das machen wir so. Wir machen das halt hier so.
Ja, aber das ist Cargo Cult.
Ja, und? Was ist ein Problem? Du sagst es so, als wäre es was Schlechtes.
Weil
das ist keine gute Begründung, ja.
Ach so.
Das nullte Element, ansonsten, also 0 ist halt eine Zahl im Dezimalsystem und das ist die, es ist ein Platzhalter. Ansonsten, wenn du zählst, 5, 4, 3, 2, 1, 0, minus 1. Es ist ein Element.
Ich finde,
wenn du sagst, ich.
Ja, erzähl weiter. Mach mal zu Ende.
Ja, und wenn du sagst, ich will eine Marke haben für meine Elemente im Array und ich nehme alle nicht negativen Zahlen, dann gehört die 0 dazu. Auch wenn das mathematisch nicht ganz sauber ist, weil die 0 ist nicht negativ und nicht positiv, ist mir völlig klar. Aber für mich gehört deswegen die 0 als erstes Element ins Array.
Also bei mir ist es quasi so ein, ja, aus der C-Welt, du hast irgendwie so einen Pointer, der zeigt irgendwo hin und dieses Ente-Element ist quasi, wie viel du plus zählst. Und wenn du 0 plus zählst, dann ist das erste Element dort. Also so macht es für mich irgendwie Sinn, keine Ahnung.
Ja, ich glaube, das Counter-Argument ist halt, klar, für uns ist es intuitiv. Also du hast das halt irgendwann mal gelernt, aber wenn du irgendwie zurück überlegst, als du angefangen hast, es ist halt nicht, Menschen fangen halt nicht bei 0 an zu zählen. Menschen fangen halt irgendwie bei 1 an zu zählen.
Ja.
Und für Programmierneulinge ist das natürlich ein Problem. Oder ein Problem. Es ist halt eine Hürde. Es ist halt eine initiale Hürde, die du irgendwie, du musst es halt irgendwann, musst es halt mal in deinen Kopf rein, dass in Programmieren, Arrays und so, es fängt halt irgendwie bei 0 an und ich meine, ja, off by 1, viele dieser Errors haben schon auch irgendwas damit zu tun, dass Dinge halt zum Teil mit 0 indexiert sind, zum Teil dann aber halt, wenn du das ja dann auf einer Webseite als Liste anzeigst oder so oder einem User zeigst, dann zeigst du dem ja nicht irgendwie, dass das nullte Element, sondern sagst du, das ist Element 1 bis 5. Aber in deinem Array ist es dann halt 0 bis 4. Und da kommen halt schon auch Bugs her.
Ja, definitiv.
Und ja, ich weiß nicht. Ich habe hier diesen, was ich verlinkt habe dazu, es gibt ein was ist es? Eine Note, ein Argument von Dijkstra, der mal gesagt hat, warum das korrekt ist, why numbering should start at zero. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich hab mir das zweimal durchgelesen, ich verstehe nicht, was er sagt. Ich verstehe es nicht.
Ich habe einmal drüber geflogen, habe es auch nicht verstanden.
Genau.
Ich habe gehofft, dass du es jetzt erklärst. Oh fuck, wir können einfach hier so ein ChatGPT-Ding in die Hand drücken und sagen, bitte einmal erklären, was das soll.
bitte einmal erklären, warum das okay, gut okay. ist. Genau, also er hat da auch eine strong opinion, dass 0 korrekt ist.
Okay, warte.
Genau, okay, pack das mal in ChatGPT. Vielleicht können wir das herausfinden.
Okay, dann sage ich, please explain in simple words why...
For dummies.
Okay. Please explain.
Genau, aber ich finde es allgemein eine interessante, weil ich sehe wie beide Argumente und ich meine, ich habe mich auch dran gewöhnt, dass irgendwie, ich muss auch nicht mehr überlegen, dass ein Array logischerweise bei 0 anfängt. Das ist nicht so ein bewusster Gedanke, wo ich mir dann so das bewusst überlegen muss, sondern ich mache das halt auch genug lange, dass es einfach so drin ist und ich sehe halt ein Array und weiß so, ah ja, 0, das ist das erste Element. Aber ich verstehe auch voll dieses Argument von, wenn du halt neu anfängst, das ist halt eine Hürde, das ist halt etwas, was du irgendwie lernen musst.
Okay, also Simple Words hat nicht funktioniert, das ist gleich normal.
Das ist einfach zu kompliziert.
Okay, schreib mal, please explain like I'm 5. Und go.
Ja.
Okay. Starting point. Imagine you have a bunch of toy cars lined up. Okay, das hört sich gut an. Okay, warte, das muss ich vielleicht später lesen.
Ja.
Aber es hört sich jetzt besser an. Also vielleicht verstehe ich dann, nachdem mir ein Computer erklärt hat, was das sind. Vielleicht das erzählt aber auch totaler Quatsch. Ich kann es ja gar nicht beurteilen, weil ich das erste schon nicht verstehe.
Genau. Das halt.
Ja. Okay, gut. Also remember, zero isn't a magic number, zero isn't just a number, it's our magical starting point. So next time you count your toys, remember that zero is where the fun begins. Naja.
Naja. Das ist aber kein, also
ich habe den Rest noch nicht gelesen, da stand noch mehr.
Ja. Aber das ist ja dann mehr einfach so, ja, wir machen das halt so, weil wir das so machen und...
We give each other high numbers. Nee, weiß nicht genau. Also da steht schon noch mehr Text jetzt. Ich kann das hier irgendwo reinpasten.
Ja. Ja, ja. Ich mach das okay. Hier. Ja, wenn ihr eine starke Meinung in die eine oder in die andere Richtung habt, könnt ihr ja vielleicht mal in die Kommentare
aber
schreiben.
Aber bitte einfach erklären, wir sind
nicht aber so in einfachen Worten für dumme Leute wie mich. Nicht so inkompliziert mit irgendwie...
Wie Dijkstra, der voll die krassen Dijkstra, Dinger benutzt, die man gar nicht kennt.
Genau.
Okay.
Weil sonst werde ich meine Programmiersprache einfach mit 1 anfangen.
Warum nicht mit 3?
Mit 3?
Ja, genau. Weil 2 kann ja jeder, aber 3? Hast du irgendeine Programmiersprache gehabt, die mit 3 angefangen hat?
Ja.
Das ist ein Alleinstellungsmerkmal. Ich weiß nicht, ob das ein gutes Alleinstellungsmerkmal ist, aber es ist 1 auf jeden Fall.
Das ist ein Alleinstellungsmerkmal, um es nicht zu benutzen.
Deswegen, also dieses 10, das ist schon, also besonders bei so imperativen Programmiersprachen ganz wichtig, aber bei funktionalen Sprachen hast du ja oft nur Iteratoren über Arrays. Da sagst du ja gar nicht, welches du jetzt haben willst, sondern du sagst hier, ich hätte gern das erste oder ich hätte das letzte, also quasi ich poppe das erste oder das letzte weg. Oder ich iteriere einmal über die Liste und mache dann Filter oder so drüber. Du arbeitest da sehr selten mit Zahlen, also quasi das.
Ja. Mit Index.
Ja, so, genau. Ja. Du hast da meistens nur Funktionen um Arrays drumherum, die dann halt dort was mitmachen. Genau. Und dann muss man natürlich nicht so viel darüber nachdenken, ob das jetzt bei 0 oder 1 anfängt.
Das aber, ich glaube, mittlerweile in vielen Sprachen, dass du besser, also so dieses Range-based und so. Weil, ganz ehrlich, das ist ja auch einfach nur eine Fehlerquelle. Weil in vielen Fällen ist das ja genau, was du willst. Und ich meine, so Sprachen wie Java oder C-Sharp und so haben das ja auch schon super lange, dieses for each. Weil das ist ja das, was du in sehr vielen Fällen willst, du ja einfach irgendwie für jedes Element in meiner Liste mach bla.
Genau.
Und
oder iterieren.
Warum sollst du da genau.
Oder du willst Filter und MapReduce und sowas. Du willst eigentlich gar nicht auf Array-Elementen numerisch agieren. Das ist selten der Fall.
Ja, das stimmt. Das ist dann immer so, wenn du in so einer Sprache bist, die nichts anderes für dich anbietet, denkst du, oh mein Gott, fuck, ich wollte doch jetzt nur irgendwie einmal alles mit all diesen Dingern machen und dann fängst du halt an, dir einen abzukrepeln.
Ja, genau.
Ja.
Genau, mehr habe ich da auch gar nicht zu diesem Mini-Thema zu sagen. Aber wir haben ja nochmal ein Thema über irgendwas, E-Mail.
Ja.
Markus? Vielleicht?
Erzähl.
Vielleicht nicht?
Ja, ja, ja.
E-Mail, da war was. E-Mail-Annahmeregeln für Google.
Ah, wir sind da. Ja, sorry. Alles klar. Genau. Und zwar hatten wir Dimpocalypse. Nee, Dekim.
Kann man nicht gut sagen.
Zungenbrecher. Dekimpocalypse. Deswegen ist es wahrscheinlich auch nicht wirklich rumgegangen. Ne? Es ist,
es hat keiner die E-Mails bekommen.
Ein Song. Ich würde das auf der Binärgewitter Vulnerability-Skala sehr schlecht raten, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Nee, ich glaube, wie gesagt, hat keiner die E-Mails bekommen.
Es ist auch keine Vulnerability. Es ist mehr so ein Heads-up für alle Leute, die E-Mail-Server betreiben oder selbstgehostete E-Mail-Server nutzen. Ja, das ist der Mastodon-Server. Der braucht einen Augenblick.
Muss erstmal booten.
Und zwar ist es so, dass Google und Yahoo, ich weiß nicht, wie relevant Yahoo noch ist, wir erwähnen es einfach mal mit, Google und Yahoo, die regeln, was für E-Mails sie wie gewichten in ihrem Scoring geändert haben zum 1.1., also seit gestern. Und um in diesem Scoring nicht völlig unterzugehen, ist es wohl jetzt sehr wichtig und viel wichtiger als zuvor, dass man Dekim konfiguriert hat für seinen Server. Und
sollte man das nicht schon lange konfiguriert haben?
Man sollte das schon lange. Das hier macht es jetzt nochmal wichtiger, wenn man denn mit Google und Yahoo E-Mails austauschen will und wenn man E-Mail-Server betreibt, die auch andere nutzen, dann will man das in der Regel schon, weil die doch sehr weit verbreitet sind, also insbesondere Google. Ja, ja, genau. Und dann, ich habe mir für den Server, der es noch nicht hatte, dann auch noch schnell ein Tutorial gesucht und das eingerichtet. Ja, es ist, man muss es halt machen. Und, es ist jetzt keine abendfüllende Beschäftigung, wenn man nicht noch hier und da dann über Dinge stolpert, die man schon längst mal aufgeräumt haben wollte.
Aber macht man das nicht immer? Stolpert man nicht
das
immer
noch, über noch mal Dinge aufräumen, sowas? Ja. Es passiert. Und wenn man dann schon mal dabei ist, dann sollte man auch SPF aktivieren.
Ja, genau, das habe ich letztens auch festgestellt, dass mein Mail nicht.
Auch wenn SPF wirklich, also es ist noch schlimmer als Dekim, es ist nur so ein Schein-Voodoo, weil die meisten Leute werden irgendwie keine Aktion bei einem fehlgeschlagenen SPF aktiviert haben.
Aber, ja, aber hier auch Google kann deine Mails rejecten. Ist mir passiert, darum habe ich das erst, ja.
Ja, was bei mir bei Domain Google vor kurzem passiert ist, die haben rejected, weil mein IPv6 Reverse Entry nicht da war. Da sind wir wieder bei dem, wo ich schon gesagt habe, ich wollte über dieses Mail-Server selbst hosten und der Provider-Wahl bei Gelegenheit dann nochmal ausführlicher berichten. Ja, der Provider, wo ich jetzt bin, der hat zwar mittlerweile IPv6, aber leider kein Reverse DNS Entry dafür und das mochte Google gar nicht. Daraufhin habe ich jetzt auf dem Server erstmal auf IPv6 wieder abgeschaltet, weil wenn es nur halb funktioniert, ist es halt auch ätzend.
Ist halt doof, ja.
Ja. Ja.
Cool.
Okay.
Also macht Dekim.
Genau, und was in den Shownotes jetzt verlinkt ist, damit sich keiner wundert, ist ein Thread auf Mastodon, wo jemand so ein Service-Announcement gemacht hat, dass das eben kommt und noch mal ein paar Schritte angesprochen hat, wie man es mitigieren kann. Aber sehr high-level, also man muss schon noch dann noch mal googeln und schauen, wie man das für sein Server-Setup wirklich implementiert. Ja, da gut. In dem Thread ist mehr so die Backgrounds angeteasert, mit denen man sich auseinandersetzen sollte.
Aber trotzdem voll kompliziert.
Ja, so schlimm ist nicht. Und das wollte ich nämlich auch jetzt gerade noch hinterher schieben. Lasst euch davon nicht davon abschrecken, euren eigenen Mail-Server zu betreiben. Es ist kein Rocket Science oder kein absurdes Voodoo. Und Dekim macht übrigens für die Leute, die RSpamD aufgesetzt haben, das kann das auch. Und dann gibt es da ein Modul, das kann man aktivieren und dann ist das Setup auf einmal auch noch viel, viel einfacher. Habe ich jetzt nicht gemacht, weil ich erst später darüber Kenntnis erlangt habe. Ich habe dann tatsächlich das OpenDekim-Modul in Postfix konfiguriert. Es geht auch. Wie gesagt, es ist keine Sache von mehreren Stunden. Es ist ganz gut machbar. Und eigene Mail-Server betreiben, so wertvoll. Macht das weiter. Top. So viel Appell muss sein.
Okay, weitermachen.
Gut.
Auch wenn alles viel komplizierter wird.
Nee, es ist tatsächlich nicht so kompliziert. Muss halt einmal aufsetzen und dann ist gut.
Mhm. Oder ihr benutzt simpel Nixos Mail Server, wo ihr einfach sagt Enable und dann tut ihr die zwei Steps, die da noch im Wiki drin stehen, ist fertig. Premium.
Und dann hast du das bestimmt auch, ja. Gut. Mimimi der Woche. Hat niemand was zu rumzuhalten? Das ist ja.
Mimimi.
Sehr crazy.
Nix zu Mimimi.
Ich will ein bisschen schon.
Okay, erzähl doch einfach. Ich habe ja schon ein bisschen geweint mit VPN-Clients.
Kommt von Herzen. Ja, Atlassian Cloud, schrecklich.
Was haben sie dir geklaut?
Na, die Atlassian Cloud, also hier diese Jira-Conference-Leute.
Warum klauen die Dinge?
Die sollten nicht klauen.
Was los?
Die klauen Performance. Das ist einfach.
Das macht Sinn.
Ich bin ernüchtert. Das Zeug, das On-Premise-Zeug, das war echt performant und das Cloud-Zeug ist einfach das eklig.
Klaut dir Lebenszeit eigentlich, oder?
Aber
klebrig und eklig.
Habt ihr nicht einfach wegmigriert?
Wir haben migriert, genau.
Ja, aber einfach weg von Atlassian.
Das ist nicht also so.
Statt in die Cloud zu migrieren, einfach weg.
Ja, wenn man nicht mehr nur so eine 10-Manns-Firma ist, dann ist das auf einmal sehr viel schwieriger, sowas zu tun.
Das stimmt wohl.
Das absolut so, ja.
Und das heißt, ihr seid jetzt einfach nur, also ihr seid gearscht. Das ist jetzt einfach alles langsam und ihr müsst damit leben.
Man ist in Diskussionen, um das mal so diplomatisch auszudrücken.
Okay, das heißt, du bist nicht der Einzige, dem das stört, sondern schon allen. Alle Leute sind richtig
genervt.
Und
die ersten Diskussionen sind mit dem Dienstleister, was man denn an dieser Performance tun kann. Mal gucken,
mehr Internet.
Ob sich da noch irgendwas. Das ist ja das Interessante. Es kann ja nicht die Internetleitung sein, wenn Applikation A performant läuft und Applikation B, die einfach nur in einer anderen Cloud woanders läuft, nicht performant läuft. Das ist dann ja nicht meine Internetverbindung.
Aber du kannst sicher mehr Geld zahlen für weniger Leistung.
Das stimmt. Das geht immer.
Das geht immer, genau.
Das war schon ein komischer Move von Atlassian zu sagen: Ah, Self-Hosting, nee. Das muss jetzt alles auf unsere Cloud und es wird alles teuer.
Ja, ich glaube, das zweite war das Ding. Dann haben sie quasi einen Grund, dir zu verklickern, warum das teurer wird.
Ja, weil es langsamer wird und schlechter.
Genau, und weil es jetzt bei denen ist. Und das heißt, die kümmern sich um deine schlechte Performance.
Das ist so nett. Die kümmern sich, dass es scheiße ist. Danke für gar nichts.
Ja.
Tja, das ist echt traurig.
Das stimmt wohl.
Das ist echt traurig.
Kann man da nicht irgendwelche Caches dazwischen schalten oder so?
Ja, das ist doch auch doof. Also, hä? Das ist doch auch doof.
Weiß ich auch nicht, was man da macht.
Gut. Aber viel schöner als rumheulen ist Lesefu. Und als Gegenpool zum Rumheulen hab ich als erstes Lesefu auch mitgebracht. Einfach mal 10 gute Klimanachrichten.
Das hört sich ein bisschen wie
Comedy an, dass es gute Klimanachrichten gibt. Aber der Volksverpetzer, das ist so ein Blog, der Politikblog, die haben einfach mal 10 gute Nachrichten aus 2023 bezüglich Klima zusammengetragen. Und das liest sich, das macht abwechslungsweise mal gute Laune oder hebt die Laune ein bisschen, das zu lesen. Das ist ganz cool.
Ist schön. Ist schön. Okay, was sind so die Killerpunkte?
Top 10.
Ja, das die Windkraft und Solarenergie sind die kostengünstigsten Technologien.
Also ja, das ist nice. Das höre ich gerne.
Jede Diskussion um Wasserstoff beendet.
Kommt immer wieder hoch.
Ja, dass weniger Insekten sterben durch PV-Anlagen, einfach weil die, wenn die auf Feldern PV-Anlagen aufstellen, dann ist da drunter wieder Platz für Insekten, die da einfach
sind,
und nicht gestört werden und nicht mit Pestiziden belastet werden und so. Ja. Es gab noch nie so wenig Stromausfälle wie im vergangenen Jahr. Und alle Leute, die irgendwie sagen, ja, nachdem wir keine AKWs mehr haben, müssen wir jetzt im Ausland Strom einkaufen, ist falsch.
Wir exportieren gerade mehr, oder? Jetzt.
Wir exportieren und das, was wir kaufen, kaufen wir oftmals in Skandinavien, die eben grünen Strom haben. Und wenn Deutschland Strom kauft, hat das viel mehr mit Netzausgleich zu tun, als damit, dass Deutschland den Strom wirklich saldiert benötigen würde. Aber es ist dann, es ist so, das europäische Netz hängt halt zusammen. Ja, und das europäische Netz hängt zusammen. Und dann ist es manchmal sinnvoller, im Ausland Strom zu kaufen, als irgendwie was umzuschiften und hier und da und zu jonglieren.
Schön.
Und die EU ist bei vielen grünen Technologien weltweit führend, auch wenn die deutsche Politik erfolgreich die PV-Branche in Deutschland zerstört hat und dem immer wieder allen möglichen neuen Industrien Steine in den Weg gelegt hat, schafft es die EU als Markt weltweit in einigen grünen Nischen führend zu sein.
Das ist gut.
Genau.
Ich als Zyniker muss natürlich sagen, weil die anderen vielleicht es einfach noch sehr viel schlechter machen.
Ja, aber ist ja das, prinzipiell ist es auch in Ordnung.
Nein.
Doch.
Nein.
Also jetzt aus dem Anspruch heraus, dass es alle gut machen
sollen. Achso,
nein.
Aus dem Anspruch heraus,
den Anspruch habe ich nicht.
Dass wir TM die EU besser, also ich ja sowieso nicht, dann auch.
Stimmt, jetzt kommt es wieder raus.
Wir sind über die EU schon wieder nicht EU. Ja. Aber wenn der Anspruch nur ist, so EU besser, dann ja, aber der Anspruch sollte ja schon sein, besser für alle.
Ja, aber wenn es die EU besser macht, dann wird es ja quasi hier auch wieder günstiger und dann gehen die Technologien ins Ausland und werden da dann günstiger, werden dann auch wieder benutzt und so, ist doch gut. Also, ja. Es könnte natürlich immer alles besser sein, aber ich finde es schon in Ordnung. Wir haben zu viele traurige Sachen über das Klima. Kann man auch mal irgendwie was Gutes suchen. Genau.
Ja.
Das.
Schön. Genau.
Gut. Was haben wir sonst noch gelesen?
Wir haben sonst noch gelesen, es gibt eine Collection von der Hoover-Bibliothek. Die beantwortet oder das Briefe von Leuten, die dokumentieren, warum Leute Nazis geworden sind aus den 30er Jahren. Und diese Briefe sind verfasst worden, bevor der ganze Albtraum beendet wurde. Das macht den ganzen, ist dann halt auch nochmal spannend, weil es dann auch nicht irgendwie den Versuch gibt, das alles irgendwie zu relativieren oder so. Die Leute schreiben sich das, anscheinend, ich habe eine Handvoll gelesen, schreiben sich das einfach von der Seele. Und das ist, wenn man so ein bisschen Geschichtshang hat oder einfach auch ein bisschen da reinlesen will, was ging in den Leuten, in den Köpfen der Leute damals eigentlich vor, ist das eine echt interessante Sammlung.
Wie ist es quasi dazu gekommen?
Ja, genau. Okay. Das sind dann. Oder was für Lebensgeschichten stecken dahinter und warum haben Leute dann den Schergen, diesen braunen Schergen, die Steigbügel gehalten und so weiter. Das, ja. Oder was für eine Vorstellung hatten die davon, was dann passiert und oder was ja auch legitim ist, was für Hoffnungen, also die Hoffnung zu haben, ist ja immer legitim und wovon wurden die eigentlich dann verführt oder mit welchen Vorstellungen wurden ihnen vorgegaukelt, was passieren würde.
Und wenn wir das genau gleich nochmal machen, Antwort ja.
Ja, genau.
Ja, also,
ich weiß nicht gerade,
die Gefahr ist halt da, ne?
Genau gleich, aber.
Ja, also ich habe gerade jetzt ein Ding gelesen und da ging es viel darum, dass der Erste Weltkrieg halt da großen Einfluss hatte und den haben wir jetzt gerade noch nicht, also wir haben quasi keinen Krieg vor dem nächsten Krieg, beziehungsweise der andere ist.
Nein, aber ja. Es wird trotzdem super viel, also ja, in ganz Europa wird super, also ist super nach rechts gerutscht.
Das stimmt wohl.
Geht wohl auch noch weiter und ist einfach.
Weißt du, aber deswegen sind die Demos, die gerade in Deutschland jetzt passiert sind, so wichtig. Mhm. Also nicht nur für Deutschland, sondern glaube ich auch international, dass allen Normaldenkenden gezeigt wird, ihr müsst nicht einfach nur immer kopfschüttelnd daneben sitzen und euch fragen, was eigentlich schief läuft.
Ja. Aber also ich frage mich, ob das irgendwie jetzt bei den Wahlen und so, ob sich das da auch zeigen wird.
Also wird sich zeigen. Ja, die Hoffnung stirbt zuletzt.
Es gibt wohl die ersten Umfragen, die sagen, dass jetzt die Zustimmung zur AfD gesunken ist, das erste Mal.
Ja.
Und muss man natürlich schauen, also man kann sich jetzt, kann nicht sagen, ja, jetzt alles gelöst, sondern das ist ein Kampf immer noch.
Ja, ist ein erster Schritt. Und das Wichtige ist natürlich auch, jetzt kann man natürlich schön diese Demos, wir lassen uns das nicht gefallen, so Deportationspläne und so, das ist sehr wichtig, diese Aussage zu treffen. Aber konsequenterweise müssten sich die Leute, die demonstriert haben, jetzt überlegen, was fordern wir denn politisch? Was muss in diesem Land sich ändern, damit es anders läuft? Und wie machen wir nicht nur der AfD klar, dass das Quatsch ist, was sie da vorhaben, dass das nicht unseren Idealen entspricht oder das, was wir wollen, sondern auch dem Drumherum, die Leute, die irgendwie sich zum Ausdruck bringen wollen, mit einer Protestwahl in die Arme der AfD treiben. Sprich, sind das die anderen Parteien, die immer darauf einsteigen, wenn irgendein Thema von da forciert wird, sagen wir Flüchtlingspolitik oder ja, die haben ja auch versucht, die Bauernproteste zu instrumentalisieren und so. Und auch die Medienlandschaft, die halt irgendwie daraus Profit schlägt, dass so empörende Nachrichten ganz hoch gepusht werden. Und das führt eben dazu, dass diese Trumpisten, ich schmeiße einfach mal mit in dem Hut, eine viel größere Bühne bekommen als alle anderen.
Tja. Ja. Die ist nicht gut. Finden wir nicht gut. Finde ich nicht gut.
Nee, und da muss, ich glaube, da muss sich die Meute, die jetzt protestieren gegangen ist, muss sich da bewusst werden, dass man da mehr fordern muss, dass sich da was ändert.
Mhm. Ja. Ja, Welt, keine Nazis. So einfach ist es.
Ja, und bietet ihnen keine Bühne. Also
ja,
wirklich
nicht, genau, ja, nee, aber auch einfach dieses Protest, ich verstehe das nicht. Ich verstehe nicht, wie du sagen kannst, ja, also aus Prozess schieße ich mir einen Fuß. So, hä?
Es denen da oben mal zeigen, ja, aber nicht dadurch, dass du irgendwelche Freaks Ämter wählst.
Ja. Das ist halt einfach, also das bringt halt genau gar, also das ist halt einfach nur dumm. Das halt, ja. Gar nicht mal so weit gedacht. Gut, nachdem wir die Stimmung jetzt schön wieder runtergezogen haben, was das nächste Thema?
Wir hatten voll die guten News und das wollen wir nicht mehr.
Ist endlich mal wieder ein technisches Thema und zwar, ich liebe es, über Commit-Messages zu diskutieren und deswegen habe ich euch einen Artikel mitgebracht, der darüber schreibt, The Power of Conventional Commits und der führt nochmal aus, warum es so cool ist, nicht nur dieses schöne, in meinen Augen etablierte Format von wegen erste Zeile von einem Commit ist eine Titelzeile, die zusammenfasst, was dieser Commit macht. Dann kommt eine Leerzeile, dann der Absatz, der ausführlicher schreibt, warum. Also weil das Wie steht ja im Commit, das muss man bitte nicht nochmal in der Commit-Message beschreiben, sondern das Warum und so ein bisschen Kontext. Und dann Leerzeile darunter, Referenz auf das Issue, in den Issue-Tracker, den man hat und weitere Attribute, die man in seinem Prozess benötigt. Hier in dem Beispiel von dem Artikel hat er zum Beispiel einen QA-Approver drin. Man kann Systeme wie GitLab dazu bringen, dass dann automatisch der Approver vom Merge Request gesetzt wird. Das ist cool, ist aber eigentlich nur ein erster Schritt. Wenn man Conventional Commits anschaut, dann kann man für diese Prozessautomatisierung, die ich gerade schon habe anklingen lassen, noch mehr tun, indem man als Prefixes in der Titelzeile zum Beispiel nochmal einen Typ vom Commit schreibt, einen Scope beschreibt mit einem Stichwort und dann die Description, vormals der Titel, platziert und kann dann dahin kommen, dass man Semantic Versioning damit steuert, dass man Release Notes generiert und so weiter und so fort. Und um eine Idee davon zu bekommen, was man damit machen kann, ist dieser Artikel super und man muss nicht alles machen. Es ist manchmal auch mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Aber eine Idee davon zu haben, was gehen kann und sich dann zu überlegen, was ist sinnvoll in meinem Kontext, das ist der Grund, warum ich den Artikel mitgebracht habe.
Schön. Hast du das schon irgendwo mal gesehen?
Ich hätte es auch gerne mal irgendwo
gesehen. Wo das gut funktioniert? Weil ich denke immer so, ich sehe immer so Artikel, wo Leute sagen, wow, das ist voll gut und ich meine, ich sehe die Benefits, aber ich sehe halt auch, wie das super viel Aufwand. Also, du musst das halt machen und es ist halt nicht. Ja.
Die Kombination mit Semantic Versioning habe ich, also das Angular-Projekt macht das, hat das zumindest mal eine Zeit lang gemacht. Ich bin wahrscheinlich nicht auf dem Laufenden. Und ich habe selber mal in einem Projekt das aufgesetzt und benutzt. Das lief, das war cool. Das war auch, weil das war so ein Side-Projekt, wo ich dann auch monatelang mal nicht dran war. Und dann habe ich einen Commit gemacht, der so formatiert war. Und dann lief die ganze Toolchain einfach durch und es kam hinten ein fertig formatiertes Changelog raus, der Release war gemacht. Diese ganzen Sachen, die sich aus dem Commit haben ableiten lassen, waren erledigt. Mhm. Und das war echt cool. Ich habe in Teams, in Projekten das noch nicht in der Ausbaustufe ausrollen können.
Also ich habe gerade mal geschaut, Angular macht es auch, aber die machen das mehr nicht ganz so fest, sondern eher lose. Also sie haben schon, sie haben nicht immer den Typ, wie das da jetzt quasi beschrieben ist, sondern sie haben eigentlich immer einen Scope irgendwie. Vielleicht sehe ich es auch falsch rum, Docs, ich weiß nicht. Ja. Oder vielleicht haben sie nicht immer den Scope dabei, kann es nicht genau sagen, aber es sieht auf jeden Fall ganz sauber aus bei denen. Ja, also es funktioniert bei denen wohl. Über wie viel tausend Commits? 24.000 oder so. Wie viele Commits haben die gerade? 29.200. Ja. Ich glaube, die haben nicht bei null angefangen, sondern halt irgendwo mal, aber ist ja trotzdem cool.
Ja, wo ich auf jeden Fall immer sehr schnell Diskussionen drüber anfange, ist, wenn ich sehe, dass Leute in die erste Zeile von einer Commit-Message die Issue-Number schreiben, weil das wird in der Commit-Historie, wird das redundante Informationen, weil in den meisten Fällen ist die Issue der Branch und dann ist, hast du mehrere Commits zu diesem Branch und dann mehrere Commits mit der gleichen Issue-Nummer zu haben, ist einfach überflüssiger Bloat im Log. Das versuche ich meistens als erstes wegzudiskutieren.
Ja, was wir bei uns ab und zu haben, ist halt, dass in einem Branch mit einer Issue-Nummer noch anderer Kram gefixt wird, nebenher so.
Was?
Und nicht halt
ist
noch
das extra erlaubt?
Nee, erlaubt, weiß ich nicht. Erlaubt ist bei uns schon, aber ich weiß nicht, ob das überall erlaubt ist. Also wir sind dann nicht ganz so strikt, quasi jedes Issue hat einen Branch, sondern manchmal wird halt Zeug mitgelöst und das ist dann schon nett zu sehen, dass es da passiert ist. Vielleicht, also keine Ahnung, könnte ein Grund sein, aber vielleicht ist es auch blöd, vielleicht sollte man es trotzdem drunter schreiben oder so. Keine Ahnung. Funktioniert auf jeden Fall irgendwie. Aber es ist natürlich cooler, wenn man jetzt voll das, also besonders bei so großen Projekten, wo halt so viele Leute dran sind und so, wenn man sagen kann, hier, bitte mach's genau so, weil dann muss man sich nichts ausdenken und für alles ist es dann klar und wie gesagt, 29.000 Commits ist schon mal eine Ansage einfach. Ja, schön.
Cool. CMake, line by line, creating a library. Ist ein Lesefo, geht weniger überraschend um CMake. Und wie das halt so funktioniert und wie man da eine Library macht. Und
was ist denn eigentlich so der heißeste Scheiß bei Paketmanager fürs C? Also quasi so Library Dependency Management, sowas.
Du meinst sowas wie VC Package?
Keine Ahnung, das musst du mir sagen, ob das sowas ist.
Ja, also VC Package oder das andere ist, glaube ich, Conan, was recht populär ist.
Okay, genau.
Ja.
Weiß nur, dass es da immer so ein bisschen Fragezeichen ist, besonders bei alten Paketen.
Ja, also ich sag mal so, bei allen Projekten ist the way to go ist Rendering. Also
mit reinkopieren
Source Code, mit reinkopieren, genau. Und dann am besten auch selber kompilieren und dann hast du irgend so eine App oder so oder eine Library und dann kompilierst du zuerst mal irgendwie
OpenSSL.
40 Minuten, ja genau, OpenSSL und
und was noch? Die komplette Standard-Lib von
C++
oder sowas.
Ja, nee, die ist ja meistens schon dabei, dass die kompilierst du selten, aber irgendwie alles Third-Party-Zeug, also irgendwie A2 oder so. Das Regex-Ding oder
einfach nochmal komplett das Boost bauen.
Irgendwelches Boost-Zeug. Ja.
Okay. Okay.
Aber ja, ich glaube so, was du nehmen willst, entweder dieses VC-Package oder Conan.
Okay. Dann sage ich das nächste Mal.
Und das, Und das hat eigentlich, ich kann das hier auch noch kurz verlinken.
Honen 2.0, das heißt, es gab schon 1.0.
Genau, das hat eigentlich, das macht dieses Package Managing wie... Mhm.
Wie normale Programmiersprachen, die sowas haben.
Wie normale Leute das tun würden und wenn du es nicht irgendwie ja, schlechter Mensch bist. Aber ganz viele Legacy-Projekte, ja, kannst du vergessen. Mhm. Oder aus anderen Gründen oder weil ja, es halt auch sehr fragmentiert ist, also es gibt irgendwie noch ein paar mehr. Und Leute irgendwie nicht willing sind, diese, ja, Package Manager zu lernen. Ja. Mhm. Ist dann halt so ein bisschen
okay.
Schwierig. Aber es gäbe es im Prinzip und es funktioniert eigentlich, glaube ich, auch ganz gut. Genau.
Okay, schön. So, was habe ich noch? Genau, ich habe What's that touchscreen in my room? Und das ist ein Blogpost von einem Typen, der hat quasi eine Wohnung gemietet. Ich habe es, genau, es gemietet. Und da war so ein Touchscreen-Display-Ding in seiner Wohnung drin. Aber es hat nichts gemacht, es hat nichts angezeigt und so. Und hat er quasi reverse-engineert, was es sein sollte, wie es funktioniert. Und hat es danach dann auch tatsächlich wieder zum Laufen gebracht. Und zwar mit dem Android, was da drauf läuft. Und jetzt hat er irgendwie irgendwas anderes drauf. Also schon ganz gut eigentlich. Ja, also er hat quasi das mal aufgezeigt und auch quasi die Schritte, quasi dieses Gerät bietet dann auch quasi ein Webinterface an, was du dann abqueryen kannst. Und ich glaube, am Ende hat er es geroutet. Das war, glaube ich, das Letzte, was da passiert ist. Das ist schon sehr gut. Mit einem relativ alten Exploit.
Ja, und diese Dinge werden ja auch nicht mehr geupdatet, nehme ich an.
Nee, natürlich nicht. Das, ja, das lief da mit einem 3.10er-Kernel am 5.
Ja.
Das ist Mitte 2013. Mhm. Und ja, genau, der zeigt quasi, wie man an so ein Gerät rangeht, also wie die Schritte quasi sind, um dort, um sich solche Embedded-Systeme anzuschauen. Und auch quasi hat gefunden, dass es quasi keinen Strom hatte, deswegen ist es nicht angegangen. Das ist auch sehr schön.
Ja.
Ja.
Genau, schön finde ich, dass er zum Schluss die Passwörter bruteforced.
Ja, und er legt, glaube ich, er legt noch eine File ab, falls noch jemand anders es jemals finden sollte. Schön. Ja, super.
Sehr cool.
Genau. Das ist quasi der komplette Weg von null, also quasi von kein Strom bis hin zu Root auf dem System.
Mhm. Und könnte man in Deutschland jetzt mit dem Hackerparagrafen dafür verknackt werden?
Ja, klar. Auf jeden Fall. Weil das ist ja quasi, super. Ich glaube, das ist ja gar nicht deins eigentlich, weil er es ja nur gemietet hat. Und die Firma, die das quasi hergestellt hat, macht da vielleicht irgendwelchen Remote-Management und dann hast du quasi die Firma, wie heißt die Firma?
Ausgesperrt.
NetThings angegriffen, ja, mit deinen Hack-Tools. Aber es ist nicht in Deutschland, das ist USA, deswegen ist es okay.
Ja. Gut, kommen wir zu den Picks.
Ja, und zwar fange ich an. Ich habe kürzlich von DPKG Stat Override gehört und es hat mir sehr geholfen, weil das ist ein Paket, wo man hinterlegen kann, dass für gewisse Pfade die Berechtigungen, die von der Software selber gesetzt werden, überschrieben werden sollen mit einer anderen Berechtigung. Und das ist total cool, weil SASL aus D macht komische Dinge, wenn es startet und ich wollte, dass da andere Dinge sind und das war der kürzeste Weg, das zu erreichen. Ja. Und das Lustige ist, mein Anwendungsfall ist auch in den Beispielen auf der Seite, die ich hier verlinkt habe, mit angegeben, kam ich dann auch drauf. So, genau.
Wie funktioniert das? Der speichert es dann in seiner DPKG-Datenbank ab, oder wie?
Ja, oder und naja, vielleicht ist das auch eine Wechselwirkung, die nur funktioniert, wenn die entsprechende Software darauf hört, weil in dem SASL aus D Init-Skript fragt der ab, ob es einen Stat-Override gibt.
Okay, Wenn man ohne DPKG Dateien an irgendeiner Stelle haben will oder Permissions für irgendwas haben will, dann gibt es systemd-tempfiles.de und mit dem kannst du auch beschreiben, zum Beispiel, du hättest gerne in var.lib immer einen bestimmten Ordner. Das kannst du da dann deklarativ ablegen.
Weißt ja, du? Nun, mein, der Punkt war ja, dass Sazel aus D die Rechte anders setzt, wenn ich hier nichts gesetzt habe.
Ja, ja, ich weiß nicht genau, an welcher Stelle der das macht. Jedes Mal, wenn er hochfährt, oder?
Ja, das war das Problem, genau. Okay. Jedes Mal, wenn er hochfährt. Ja.
Ja, okay, das ist natürlich weird. Okay, das ist cool. Ich verlinke hier noch tempfiles.de. Das ist auch ganz cool zu wissen, dass es sowas gibt. Das Format ist ein bisschen retarded.
Auf jeden Fall.
Sieht ein bisschen aus wie Cron. Die Frage ist halt, warum? Ja, wer macht ein neues Format, wenn du quasi deklarativ alles davor hast, ja? Also Service Files und sowas, Network Files, alles sieht normal aus und dann
frage ich mich tatsächlich auch jedes Mal, wenn ich das benutzen muss, warum das so
ist. Ich habe mal, also SystemD Ultras hat mal den BDFL gefragt, was das soll. Und er hat geantwortet. Ich muss es so suchen.
Was hat er gesagt?
Er hat gesagt, Design Failure. Und jetzt ist es halt so. Und jetzt kannst du nicht mehr reparieren. Das war's.
Ja. Du musst es dann noch nach unten kopieren zu den Picks.
Ah, scheiße, habe ich verpasst. Habe ich am falschen Stelle kopiert. Das tut mir leid.
Das sind schon beide Picks.
Genau, so. Ich habe mehr Picks. Darf ich weitermachen? Picks. Oder?
Ja, darfst du.
Und zwar habe ich auch immer mal wieder, weil wir benutzen ja auch hier für den Podcast so Nextcloud Shares und so, und ich bin ein ziemlich begeisterter Nextcloud-User. Und dann gibt es immer mal wieder den Punkt, an dem man nicht händisch über ein Webinterface Dinge auf den Nextcloud ablegen möchte. Und dafür habe ich dann jetzt endlich, nachdem ich es schon viel zu oft mir zusammengesucht hat, wie man es mit Curl und Zeug macht, ein Skript gefunden, was alle oder was ein was viele Varianten in sich vereint und es einfach viel einfacher macht, auch ein ganzes Verzeichnis in den Nextcloud hochzuschieben. Und das nennt sich CloudSend. Das Lustige ist, das ist tatsächlich in einem Gist gestartet, in einem GitHub Gist. Und dann haben sie irgendwann gemerkt, ah, das wird irgendwie immer größer. Hier, wir machen jetzt ein Projekt draus. Und es beherrscht Input-Lobbing und eben Verzeichnis hochladen ist alles.
Also quasi sehr wie AirClone, oder wie heißt das da?
Das wollte ich jetzt auch gerade fragen. AirClone macht das auch.
AirClone, genau, ja. Oder? Ich benutze gerade AirClone, das kann auch genau sowas, aber vielleicht ist es ja einfacher. Also ist, ich meine, das ist nur ein 700 Zeilen Shell-Script.
Genau, also AirClone ist definitiv umfangreicher. Das ist, ja, ist so, ja.
Auf jeden Fall.
Also AirClone kann dann halt aber auch nach, von allem nach allem irgendwie gefühlt.
Ja, genau, aber AirClone ist ein Paket, was du installiert haben musst.
Ja.
Und das hier ist ein Skript, was ich reinkopiere.
Ja, was du vendoren kannst, überleg dir das.
Aber ist AirClone nicht einfach ein, ist ein, du kannst das Go-Ding sie einfach runterladen?
Ja, das machst du normalerweise auch so.
Ja, also es ist ein Binary,
aber
ist ein leichtgewichtiges Binary.
Naja, ist aber irgendwie langsam.
Ja. Also, ja, klar, es ist nicht nur ein Shell-Skript, das ist korrekt. Aber es ist halt auch nur irgendwie so ein Go-Bundle Ding sie, was du doppelklickst. Mhm. Aber ja, also ich meine, mehr Tools, mehr gut.
Ja, tatsächlich. Ja, tatsächlich kommt AirClone nur als ein Executable.
Ja, und ja, ist Go, oder?
Also ja, ja, genau. Und du hast noch AirClone FS, wo du dann so ein komplettes Ding mounten kannst. Und es hat Completions. Das hören wir ja auf jeden Fall an.
Cool. Cool. Was gibt es sonst noch zu picken?
Dann nochmal Recap zu, wir hatten es vorhin von iOS, aber da haben wir über iOS 17.4 geredet. Jetzt noch ein Nachtrag zu iOS 17.3. Da gibt es nämlich ein neues Security-Feature, was dagegen schützen soll, dass jemand, der dein Handy klaut oder dir dein Handy aus der Hand reißt, auch direkt deinen Apple-Account klaut.
Zum Beispiel Atlassian.
Apple-ID. Und zwar gibt es da einen Schutz für gestohlene Geräte und der sorgt dafür, dass das iPhone, wenn es nicht an vertrauten Orten, also wie zum Beispiel zu Hause oder Arbeitsplatz ist, den Zugriff auf bestimmte Daten eine erneute Face-ID-Abfrage aktiviert. Und das ist sicherlich nicht verkehrt für den Accountschutz. Man kann darüber diskutieren, ob man so Lokationsdaten dann jetzt auch noch in die Apple Cloud pushen will und so weiter und so fort. Aber wenn man sich eh auf das Ökosystem eingelassen hat, dann sind so Feinheiten manchmal irgendwie auch vorgeschoben, finde ich. Gut, das ist eine andere Diskussion. Ich wollte picken, dass es dieses Feature jetzt gibt, damit Leute das wissen.
Dass man es einstellt, wenn man das will. Ja. Cool.
Okay. Und woher weißt du, was für dich ein wichtiger Ort ist? Speichert er einfach irgendwo eine Cloud oder was?
Ja, Bewegungsprofile, die er eh hat.
Oh. Über da, wo du oft bist, das vermutlich
ja, genau.
Zu Hause oder auf Arbeit.
Also man muss das aktivieren, diese wichtigen Orte.
Ah, wichtige Orte
das
muss man
erlaube zu deinem iPhone und anderen verbundenen iCloud-Geräten, sich zu merken, welche Worte für dich wichtig sind, um nützliche ortsbezogene Informationen in Kartenkalender, Fotos und andere anzubieten. Wichtige Orte sind end-zu-end verschlüsselt und können von Apple nicht gelesen werden.
Nicht so schlecht.
Schreiben Sie an
sagen
der Stelle.
Ich meine, wenn Sie es sagen. Es kommt durch diese iCloud. Ist das für ein Feature von iCloud, dass es end-zu-end verschlüsselt ist?
Oder? Nee, nicht komplett. Also Sie haben, Teile sind end-zu-end verschlüsselt. Das ist ja einer der Kritikpunkte.
Naja, warum nicht?
Ja.
Wenn man es eh hat, dann kann man es auch aktivieren.
Gut. So ist das.
Gut. Dann sind wir, glaube ich, auch schon durch.
Ich glaube, wir sind durch, ja.
Und dann haben wir doch auch irgendwas um die 2 Stunden gemacht.
Warum haben wir denn 2 Stunden gemacht? Ich bin eine halbe Stunde zu spät gekommen. Das geht nicht.
Ja, ist verrückt. Verrückt, wie das wieder ohne Themen. Ohne News.
Komplett ohne Themen. Trotzdem 2 Stunden Folge.
Und trotzdem 2 Stunden. Verrückt. Ohne Ingo. Und
können wir nochmal kurz, vielleicht bevor wir jetzt die Sendung beschließen, diese RISC-Prozessoren, von denen wir vorhin gesprochen haben, als es um den Switch ging.
Ja.
Hat da jemand schon mal hands-on was mitgemacht? Weil in diesem Shop kann man relativ günstig da Platinen kaufen, die das können, also die RISC-Computer sind. Habt ihr da schon mal reingeschaut?
Nee, noch nicht bis jetzt.
Noch nicht. Also wie viel Aufwand das ist, so ein Ding in Betrieb zu nehmen, jetzt im Vergleich zu einem ESP32 zum Beispiel?
Wahrscheinlich mehr. Es ist wahrscheinlich mehr Gefrickel. Ist ja immer das Gleiche.
Ja, weil es noch nicht so ausgetreten ist. Ich meine, der ESP32, das ist natürlich auch sehr ausgetretene Pfade und das riesiges Ökosystem sehe ich.
Ja, sehr, sehr cool, ja.
Aber spannend wäre es schon mal.
Ja,
weil das ist auch nicht teuer. Also da gibt es so eine Platine mit Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, 2 GB RAM und 8 GB EMC für 36 €. Das könnte quasi ein Raspberry Pi-Ersatz sein.
Dann würde ich sagen, go for it. Bestellst du mal?
Aber alles, go for it. Also ich muss sagen, all diese Embedded-Sachen, wenn da irgendwie so ein, ja, wenn die schon sagen, ja, es läuft unser Kernel drauf, ist immer kein gutes Zeichen. Das ist gar kein gutes Zeichen. Und auch quasi, ja, das läuft unser eigener Ubuntu, das ist total kein Problem. Ist ein Riesenproblem.
Das ist ein Riesenproblem, ja. Normalerweise schon, ja.
Ja, also ich habe da keine guten Erfahrungen mit Embedded Systems gemacht. Besonders, wenn sie so anfangen. Ja. Wenn sie sagen würden, ja, hier, Upstream U-Boot mit Upstream Kernel funktioniert, dann würde ich sagen, holy crap, you son of a bitch, hier. I'm in.
Hier steht ja Support US, Ubuntu, Fedora, OpenSUSE, Debian. Und ja, mit dem RISC, also der ganze Punkt mit dem RISC 5 ist doch, dass es komplett offen ist, das System, oder? Da hätte ich die Hoffnung, dass wenn jemand so eine RISC 5-Platine raushaut, die Komponenten, die sie dann über die CPU hinaus da drauf packen, dass die auch Treiber-Support haben. Ja, meine Hoffnung und die Realität.
Ja, das würde ich auch hoffen, aber ob das dann so ist, dann immer noch irgendwo anders, ja. Also ja, wenn da drauf steht, dass das Stock Linux läuft ohne irgendwelche komischen Patches und Stock Bootloader, dann kann man das eher machen.
Ja, aber das sagt natürlich niemand, weil es nirgendwo so ist.
Genau, aber das ist halt in der Fall und das ist halt schon gebastelt. Also entweder musst du dann halt viel basteln oder
nee, musst viel basteln.
Genau. Nee, was oder. Sagen will, entweder musst du viel basteln oder das du funktioniert dann einfach
alten,
nicht.
Ja, du nimmst dir einen alten Shit. Das kann natürlich auch okay ja. sein. Also wenn du quasi deren genau dieses Ding nimmst und dann einfach nur deine shittige App darauf krepelst und es dann verkaufst, das kann ich mir auch vorstellen, dass es das funktioniert.
Ja, ja. Genau. Dann, aber das ist dann halt auch schnell nicht mehr supported und
Das ist alles relativ schnelllebig.
Genau. Jo. Das ist halt so ein wenn man ein bisschen basteln will, ist es meistens gut, aber man will ja eigentlich nicht mehr so viel basteln. Aber ja ich meine, bestell es, probier es aus und erzähl uns
ja,
davon.
Ja, da sind wir bei mit dem, ja, ich will basteln, aber ich habe keine Zeit dafür.
Genau. Genau, aber du kannst es ja, also ich meine, wenn es 39 Euro kostet, also kannst du es bestellen, du kannst es probieren und wenn du zu viel basteln musst, dann liegt es halt rum. Mhm. Und dann war es nur 39 Euro. Und nicht irgendwie.
Und nicht 390 Euro. Vollkommen richtig, ja.
Das stimmt. Ist
halt zumindest so ein Preis, wo man sagen kann, selbst wenn es dann halt drum liegt, ist schade, aber ist jetzt nicht so, dass du dich finanziell auch noch ruinierst hast dafür.
Ja.
Gut, haben wir das auch noch geklärt.
Es gibt ein Milkwee Mars und der sieht erstaunlich, also das ist ein Raspberry Pi Clone.
Das ist ein Raspberry Pi Clone. Das,
aber der ist out of stock. Ja, okay. Alles klar. Gut, ja, dann ich will euch nicht weiter aufhalten.
Genau. Wir müssen, Leute müssen ins Bett, ich muss ins Bett, ich bin alt oder so.
Dann machen wir das so.
Sehr schön.
Wir brauchen den Abschlusstext, damit wir irgendwie unsere Shownotes draus bauen können.
Ja.
Gut. Wie war das? Habt Spaß am Gerät.
Vielen Dank. Passt auf euch auf. Habt Stimmt. Spaß
am Gerät. Tschüss.
Nee, so, achso, ich dachte, wir machen das jetzt nochmal mit Elan. Ah,
ja. Achso, ja, dann.
Jetzt kommt komm, einmal alles. Einmal das ganze Ding.
Alles klar, okay. Also, liebe Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Passt auf euch auf. Habt viel Spaß
am Gerät.
Und macht's gut und bis zum nächsten Mal. Und das war jetzt die Markus-Variante vom Tschüss sagen.
Ciao, ciao.
Tschüss.
Tschüss.